2003 begibt sich ein Mann mit abrasierten Haaren und abrasierten Augenbrauen in einen Lebensmittelmarkt. Er trägt ein dunkelblaues Hemd und eine dicke Jacke darüber, unter welche er schon bald eine Zeitung und ein Chicken Sandwich schiebt. Bei dem Versuch, den Supermarkt mit der gestohlenen Ware zu verlassen, schlägt die Security Alarm. Als die herbeigerufene Polizei seinen Mietwagen checkt, finden sie 38.000 US-Dollar in bar und 2 geladene Waffen. Dass der versuchte Sandwich-Diebstahl aber nur die Spitze des Eisberges ist, wird den Polizisten spätestens dann klar, als sie den Namen des Mannes erfahren. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und eben als du die Einleitung vorgetragen hast, ich musste so schmunzeln, als du das mit dem Sandwich erzählt hast, weil ich das ja bei der Tour schon das ein oder andere Mal gehört habe und ich liebe diese Stelle einfach.
Ja, also dieses Sandwich-Ding, müsst ihr wissen, ist mittlerweile so ein Tour-Insider. Wir öffnen den jetzt aber auch für euch.
Ja.
Wir werden da später nochmal drauf zurückkommen, weil komischerweise spielen Sandwiches in dieser Story eine größere Rolle, als sie eigentlich sollten.
Ja.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns YouTube-Videos und Dokumentationen an, lesen Dutzende Artikel zu den Fällen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und zu meinem heutigen Fall, welcher auch mein Tourfall war, habe ich eine 6-teilige Dokumentation gefunden, aus der ich sehr, sehr viele Informationen rausziehen konnte, die sehr gut gemacht war. Die findet ihr auf YouTube. Ich kann sie euch auch mal verlinken. Allerdings ist es so, dass sie Geld kostet. Also ihr könnt die nicht kostenfrei schauen. Ich fand sie aber sehr, sehr spannend. Sicherlich gibt es da auch noch mal die ein oder andere Information mehr. Und ihr habt eben ein Bild dazu, was ich gerade in unserem heutigen Fall schon ganz angenehm finde.
Ja, und ich wollte mir die Doku eigentlich direkt nach der Tour mal anschauen. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das im Urlaub jetzt mal. Also ich glaube, ich will mir die auch mal komplett anschauen.
Also ich habe die auch über unseren YouTube-Channel damals gekauft.
Ja.
Das heißt, die müsste da noch verfügbar sein für dich.
Ja, perfekt.
All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. So, Laura, heute sprechen wir das 8. oder 9. Mal über meinen heutigen Fall.
Ja.
Freust du dich trotzdem noch?
Ich freue mich total. Und ich weiß auch noch, bei der Tour habe ich ja immer erst meinen Fall erzählt und dann du.
Ja.
Und ich habe mich immer so gefreut. Ich saß dann immer daneben, habe dir so voll aufrichtig zugehört. Und ich wusste immer, wenn du eine spannende Stelle erzählst, dass ich immer danach voll gegrinst und war so, Habt ihr nicht gedacht, ne?
Ja.
So richtig proud, wie du das vorgetragen hast. Deswegen, ich freue mich, den jetzt nochmal ganz in Ruhe in unserer Zweierkonstellation zu hören.
Ja, und wahrscheinlich wirst du da dann auch nochmal ein paar mehr Infos mitnehmen können, weil ich konnte teilweise einige Informationen aus deinem Tourfall während der Tour gar nicht verarbeiten.
Ja, ja.
Weil ich halt da saß und immer aufgeregt war und mich irgendwie auch so ein bisschen aufs Publikum dann konzentriert habe und dann darauf, dass ich ja gleich dran bin. Und als wir dann letztes Mal deinen Fall aufgenommen haben, waren da so ein paar Infos, wo ich mir dachte, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Die Infos sind neu.
Ja.
War ja dann aber nicht so. Also die habe ich halt schon gehört, aber irgendwie nicht so bewusst.
Ja, vor allem, als wir den Tourfall aufgenommen haben, also meinen Tourfall, haben wir auf einmal während der Aufnahme so gemerkt, hä, wie komisch formulierst du das bitte? Wo ich dann dachte, ich habe das bei der Tour jeden Tag so gesagt, Mist.
Ja. Ja, das allerbeste, also immer noch mein persönliches Highlight, war, dass du jedes Mal auf der Tour gesagt hast, bei jedem einzelnen Auftritt, dass der Polizist einen Zettel genommen hätte oder ein Schild. Und auf dem Schild oder Zettel stand dann verlassen. Und dass er das einfach an das Auto geklebt hätte.
Ja.
Und das wäre alles, was er gemacht hätte.
Mhm.
Also auch im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, war ich so, Nee, das ergibt keinen Sinn.
Und deswegen sind die Outtakes der Folge auch ziemlich wild geworden, weil wir an ein paar Situationen so waren, so, hä, wirklich? So,
ja.
Was? Was sagst du da?
Ja, und daran sieht man ja aber auch, dass ich teilweise eben bei manchen Sachen gar nicht so aufnahmefähig war.
Ja.
Beziehungsweise eben nicht so absorbiert habe, wie ich das normalerweise mache, wenn wir zu zweit aufnehmen.
Ja.
Weil das ist mir schon irgendwie zwischendrin mal aufgefallen, wo ich mich das auch gefragt habe. Aber das war dann einfach nach den Shows immer wieder direkt weg.
Ja.
Wahrscheinlich schon eine Minute, nachdem du es gesagt hast, war es wieder weg. Und ja, da sieht man einfach, man ist da nicht so aufnahmefähig.
Ja, und vielleicht geht es ja den Leuten auch so, die bei der Tour waren und die jetzt heute auch Infos hören, wo sie denken, Ach ja, wusste ich gar nicht mehr.
Cool.
Ja.
Good to know. Ja, aber da bin ich auch gespannt. Das heißt, wenn ihr auf der Tour wart, dann lasst uns gerne auch mal Feedback da, ob das für euch auch so war. Und generell nochmal ein riesen Dankeschön für alle, die da waren. Für mich und Laura war das wirklich das Allergrößte.
Ja.
Also ich finde, man kann da immer noch voll von zehren. Immer wenn ich darüber nachdenke,
total,
wie viele coole Leute wir kennengelernt haben und was für coole Abende wir hatten, da geht mir das Herz auf einfach.
Ja, voll. Und ihr müsst wissen, wir sitzen hier ja immer nur zu zweit und machen das Ganze entspannt. Und klar sehen wir, dass ein paar Leute zuhören, ja, aber mal ein paar Gesichter dazu zu haben, ist halt doch mal was ganz, ganz anderes. Und wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen können und dass dann vielleicht wieder die Leute dabei waren, auf jeden Fall, die dieses Jahr dabei waren. Ja. Und hoffentlich auch ein paar neue Gesichter, die es dieses Jahr vielleicht nicht geschafft haben. Also ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und wir haben ja dann auf dem Here and Now auch den einen oder anderen wieder getroffen, der auch bei der Tour dabei war. Und das fand ich dann auch voll schön, weil man dann einfach so ein paar Leute schon kennt.
Ja, und ich habe das ja auch schon, oder wir haben das ja auch schon bei Instagram. Also es gibt ja ein paar von euch, mit denen wir regelmäßig schreiben, wo wir dann auch schon wissen, wir lesen den Namen und wissen genau, wer das jetzt ist. Und das ist auch irgendwie schön, dass wir da so eine schöne Bindung zu unserer Community einfach haben.
Ja, voll, ich liebe das.
Ja, ich auch. Ach ja, schön.
Ja, und ich muss ja auch ehrlich sagen, unsere Instagram-Community liebe ich einfach über alles.
Gold wert.
Das sind wirklich... Ich glaube, da ist niemand dabei, der uns irgendwie was Böses schreibt oder was Böses will. Das ist eigentlich durchweg einfach nur sehr, sehr herzlich und sehr, sehr schön. Und Laura und ich sind seit einigen Tagen wieder sehr aktiv auf TikTok.
Ja.
Und da merkt man, das ist ein ganz anderes Pflaster.
Ja, also da denke ich auch so, okay, so Kommentare haben wir schon lange nicht mehr bekommen.
Ja, ja.
Oder letzt bei Spotify, wo geschrieben wurde, dass jemand meine Stimme nicht mehr hören kann und derjenige gefragt hat, wo er uns denn deabonnieren kann. Und ich war so, okay.
Ich hoffe, die Person hat den Deabonnier-Button gefunden.
Das hoffe ich auch.
Bestimmt. Ja, aber also auf TikTok ist schon trotzdem noch mal anderes Pflaster.
Total.
Da waren ein paar Kommentare, wo es hieß, was will denn das Kind da irgendwie bei solchen wichtigen Themen mitreden? Und ich war so, okay, ich bin fast 30.
Wow.
Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es bei TikTok irgendwie manchmal witzig. Ich weiß auch nicht.
Ich glaube auch dadurch, dass wir das jetzt schon eine Weile machen, kann man mit sowas auf jeden Fall besser umgehen als ganz am Anfang.
Ja, voll. Und man muss auch einfach sagen, bei TikTok, die Leute, die denken da nicht so viel drüber nach. Wir haben da ja auch unter den Videos voll oft so viele Kommentare.
Ja.
Bei Instagram ist das alles ein bisschen bedachter. Und bei TikTok, die Leute ballern einfach raus.
Was die denken.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall cool, solange es nicht zu arg wird.
Ja.
Also wir hatten da beispielsweise auch einen Dude, der da irgendwie Hashtag Team Weinstein und sowas geschrieben hat. Da war ich auch so, Bro,
puh,
nicht unter unseren Videos, muss nicht sein. Aber ansonsten finde ich, ist TikTok auf jeden Fall eine coole Plattform. Vor allem, weil wir da längere Videos machen können.
Ja, total. Also bei Instagram laden wir ja auch regelmäßig Reels hoch. Aber die gehen ja nur 1,5 Minuten.
Ja.
Und bei TikTok können wir über mehrere Minuten. Und da kann man Themen nochmal ganz anders aufgreifen.
Ja, momentan sprechen wir zum Beispiel auch viel über diese ganze Ashton Kutcher, Mila Kunis Debatte, die sich ja für Danny Masterson ausgesprochen haben, einen verurteilten Vergewaltiger. Und das ist wirklich so ein richtiges Rabbit Hole.
Ja.
Wenn man da einmal reinkommt, da ist so vieles, was nicht richtig läuft. Aber da sprechen wir momentan auf jeden Fall auch viel drüber, weil dadurch jetzt auch wieder der Fall von Ashley Ellerin ausgekramt wurde.
Mhm. Und falls ihr aufmerksame HörerInnen seid, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass wir dazu schon eine ganze Folge gemacht haben.
Genau, da sprechen wir in Folge 74, der Hollywood Ripper, eben über genau das Thema. Denn der Hollywood Ripper, a.k.a. Michael Gargiulo, der hat damals Ashley Ellerin getötet, die eigentlich an diesem Abend auf ein Grammy-Date mit Ashton Kutcher gegangen wäre. Und das Ganze wurde jetzt wieder ausgekramt und auch seine Aussage damals bei der Polizei und auch vor Gericht, die wird gerade so ein bisschen auseinandergenommen. Was ich auf jeden Fall spannend finde, deswegen wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und falls ihr Bock habt, uns da zu verfolgen, könnt ihr uns gerne auf TikTok folgen. Wir heißen da genauso wie auf Instagram, also eyesinthedark.podcast.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonier- Abneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und dann würde ich sagen, haben wir genug geschnackt?
Ja.
Und steigen direkt mit meinem Fall ein.
Yes, ich freue mich drauf.
Galveston Bay, Texas, 2001. Ein Teenager ist gerade beim Fischen, als er etwas im Wasser entdeckt. Von Weitem, sagt er selbst, sieht es aus wie ein totes Schwein. Doch bei näherem Hinsehen entdeckt er, dass es ein menschlicher Torso ist, der dort im Wasser treibt. Ein dazugerufener Polizist zieht die Leichenteile mit bloßen Händen aus dem Wasser. Routinemäßig wird daraufhin dann natürlich auch die nähere Umgebung abgesucht, wobei sie auf weitere Müllsäcke stoßen. Um herauszufinden, was in ihnen ist, tasten sie die Säcke ab. Sie spüren zwei Arme, Hände, Finger, ein Bein. Sie können das Kniegelenk ertasten und das Fußgelenk und den Fuß. Durch den Sack mit den Beinen schiebt sich ein kleiner Zeh durch den Riss. Die Zerstückelung der Leiche hatte mit dem Abtrennen des rechten Beins begonnen. Dann kam das linke Bein, der linke Arm, der Kopf und schließlich der rechte Arm an die Reihe. Wobei dieser nur halb durchgesägt wurde. Das heißt, er wurde halb angesägt, danach wurde er gebrochen, vermutlich indem der Täter oder die Täterin draufgetreten ist. Entweder aus Frust, Verzweiflung oder aus Zeitmangel. Fast alle Körperteile der Leiche wurden ans Ufer gespült. Mit Ausnahme des Kopfes, was, wie ihr euch vorstellen könnt, die erste Identifizierung natürlich erschwert. Einer der Säcke wurde nachträglich aufgeschnitten und ist nun leer und man geht eben davon aus, dass sich in genau diesem der Kopf befand. In den angeschwemmten Säcken mit den Leichenteilen findet sich außerdem eine Zeitung. Und das ist ein wichtiger Hinweis, vor allem, weil auf dieser Zeitung eine Adresse klebt. 2213 Avenue K in Galveston, Texas. Und dort findet die Polizei ein typisch amerikanisches Mehrfamilienhaus mit weißen Holzzäunen vor. Auf den Stufen, die auf die große Veranda führen, entdecken die Ermittler rote Tropfen. Der Startpunkt einer Blutspur. Diese zieht sich von der Haustür bis hinaus auf die Straße. Die Ermittler durchsuchen die Mülltonnen, wo sie schwarze Müllsäcke und einen Räumungsbescheid, adressiert an einen Mann namens Morris Black, finden. Morris Black ist einer der Mieter in dem Zweiparteienhaus in der Avenue K. Er ist ein 71-jähriger Veteran. Von seiner Familie und seiner Ex-Frau entfremdet, lebt er seit 1982 dort. Mit einem Durchsuchungsbefehl für Blacks Wohnung betreten die Ermittler diese kurz darauf und sie scheint frisch geputzt zu sein. Also greifen sie zu Luminol. Sie besprühen die Waschbecken, die Küche, die Wände und schon leuchtet die ganze Wohnung wie ein Weihnachtsbaum. Von Morris Blacks Apartment zieht sich eine weggewischte Blutspur bis hoch in die andere Wohnung des Hauses. Diese wird von einer kleinen, älteren Dame namens Dorothy Seiner angemietet. Eine stumme, alte Frau. Eine unauffällige, angenehme Mieterin. Ganz im Gegensatz zu Morris Black. Doch niemand kann wirklich viel über die alte Frau sagen. Man sieht sie nur selten, sie ist oft auf Reisen und ihre Vorhänge sind immer zugezogen. Auch ihre Wohnung betreten die Ermittler kurz darauf. Zwar wirkt alles sauber, doch der Küchenboden ist mit dunklen Abdeckplan ausgelegt. Darunter finden sich winzige Schnitte im Bodenbelag. Einer der Ermittler schneidet diese Stelle aus und dort kommt ein riesiger Blutfleck zum Vorschein. Hier wurde die Leiche zerteilt. Und kurz darauf steht die Identität dieser auch fest. Ein Gerichtsmediziner konnte Blacks Fingerabdrücke aus der Militärzeit mit denen der Leiche vergleichen. Die in der Bucht gefundenen Leichenteile stammen von dem 71-jährigen Morris Black. Der Gerichtsmediziner sagt außerdem, dass die Person, die die Leiche zerteilt hat, ganz genau wusste, welches Instrument sie für welchen Knochen, für welchen Muskel und welches Körperteil verwenden musste. Fast so, als wäre es nicht das erste Mal gewesen. Doch das passt einfach so gar nicht zu der Beschreibung der kleinen alten Frau. Schon bald stellt sich heraus, nicht nur Mrs. Seiner geht in dieser Zitat Absteige ein und aus, sondern auch ihr Schwager. Die Ermittler horchen auf. Eine alte Frau, die viel reist und nicht sprechen kann und manchmal kommt ein Typ vorbei, den bisher jeder nur aus der Distanz gesehen hat. Und daraufhin sind sie sich sicher, dass es gar keine Dorothy Seiner gibt, sondern dass das einfach nur eine Tarnung ist. Diese Wohnung wird von einem Mann angemietet.
Und ich weiß noch, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, also du hast mir den Fall ja dann zum ersten Mal genauso vorgetragen und an der Stelle war ich nur so,
Ja. Ja, aber so ging es mir damals auch, weil ich das so heftig fand und weil ich auch ehrlich gesagt nicht so weit gedacht hätte.
Ich auch nicht. Ich habe am Anfang eher gedacht, das ist die Tarnung der Frau, dass sie nicht sprechen kann und einfach, ja, so ein bisschen unscheinbar wirkt und dann, ja, eine eiskalte Mörderin sein könnte. Vielleicht.
Ja, das habe ich auch gedacht. Oder, dass eben ihr Schwager was damit zu tun hat und gar nicht sie selbst.
Ja.
Also, dass dieser Schwager das so ein bisschen ausnutzt, dass die Frau oft auf Reisen ist und er deswegen halt ihre Wohnung für seine Machenschaften nutzen kann.
Ja, also, dass es diese Frau aber auf jeden Fall gibt.
Genau. Nachbarn haben ihren Schwager in der Zeit des Mordes mehrfach ein- und ausgehen sehen. Sie beobachteten ihn sogar dabei, wie er mehrere Mülltüten in einen silbernen Honda lud. Im Hausmüll finden die Ermittler dann einen Hinweis auf dessen echte Identität. Eine Quittung für eine Brille, auf der das Abholdatum und die Uhrzeit verzeichnet sind. Und ausgestellt ist diese Quittung auf einen Mann namens Robert Durst. Im Müll finden sie zudem ein Preisschild von einem Baumarkt, der nur 2 Blocks entfernt ist. Von dort stammen ein 10 cm langes Messer, die Abdeckplan und eine Bogensäge. 7 Tage später, an dem Tag, an dem Robert Durst seine Brille beim Optiker abholen soll, schlagen die Ermittler dann zu. Als die Ermittler den Wagen rauswinken, sticht ihnen als erstes eine Bogensäge ins Auge. Später eine nicht registrierte 9mm und Marihuana. Sie sind sich sicher, sie haben ihren Mann. Auf der Wache angekommen, sagt Detective Casales ihm, dass er wegen Mordes festgenommen wurde und dass seine Kaution 250.000 US-Dollar betragen würde. Was soll ich jetzt tun? Fragt Robert Durst ihn. Weiß nicht. Haben Sie denn 250.000 Dollar? Fragt Detective Casales ihn zurück. Und Robert Durst schaut ihn mit ruhigem Blick an und sagt, jetzt gerade nicht bei mir.
Das ist so gut.
So geil. Kurz darauf bekommt Casales einen Anruf des diensthabenden Polizisten im Gefängnis. Robert Durst hatte eine gewisse Deborah in New York angerufen und ihr gesagt, dass er wegen Mordes in Galveston einsitzt und dass er eben 250.000 Dollar für seine Kaution brauchen würde. Deborah ist seine Ehefrau und ihre Antwort folgt prompt. Kein Problem, morgen ist das Geld da. Und genau so sollte es sein. 24 Stunden später ist Robert Durst wieder ein freier Mann. Als Casales am nächsten Tag die Polizeiwache betritt, holt er sich erstmal einen Kaffee und verzieht sich in sein Büro. Er denkt, es würde ein gemütlicher Morgen werden, doch als er in sein Büro kommt, sieht er, dass auf seinem AB bereits 21 Nachrichten warten. So langsam wird ihm dadurch bewusst, wen sie da eigentlich festgenommen haben. Denn Robert Alan Durst ist nicht irgendwer. Er gehört einer der reichsten Familien New Yorks an. Er ist der älteste Sohn von 4 Kindern des Immobilienmoguls Seymour Durst und dessen Frau Bernice Durst. Sein Bruder Douglas ist seit 1992 der Chef der Durst Organization und das ist ein Bauunternehmen, welches 11 Wolkenkratzer in New York besitzt und auch am Gebäude des One World Trade Centers beteiligt ist. Laut Forbes beläuft sich das Vermögen des Unternehmens 2020 auf 8 Milliarden US-Dollar. Robert selbst ist aber bereits seit Jahren nicht mehr Teil der Familiendynastie und auf Kriegsfuß mit seiner Familie. Sein Bruder Douglas sagt dazu später, irgendwann wäre er einfach nicht mehr im Büro erschienen und wenn Robert dann doch gekommen wäre, dann hätte er sich daneben benommen. Beispielsweise urinierte er oftmals in den Mülleimer seines Bruders.
Also da war ich auch echt ein bisschen sprachlos. So.
Ja, total.
Schöne Geschwisterbeziehung.
Ja, vor allem ist er ein erwachsener Mann.
Ja, ja.
Dass die Brüder ein sehr schlechtes Verhältnis haben, scheint daran zu liegen, dass Douglas als Nachfolger der Durst Organization ernannt wurde und nicht Robert, dem es als Ältester eigentlich zugestanden wäre. Dennoch muss man an dieser Stelle dazu sagen, dass Robert Durst selbst ein Vermögen von über 65 Millionen US-Dollar aufweist. Das heißt, er steht keineswegs finanziell schlecht da.
Ja, und deswegen waren die 250.000 für ihn halt, ja, Peanuts wahrscheinlich.
Ja, aus der Portokasse gezahlt.
Ja, ja.
Doch nicht nur dadurch ist der Name Robert Durst in New York geläufig. 19 Jahre zuvor, 1982, machte er bereits Schlagzeilen, weil seine Frau Kathy verschwand. Nun wiederholt sich dieser Medienwirbel um seine Person erneut. Doch dieses Mal wird Robert Durst im Jahr 2003 wegen des Mordes an seinem Nachbarn Morris Black angeklagt. Zur Anklageerhebung erscheint er jedoch nicht. Robert Durst ist ja auf Kaution frei und nutzt diese Gelegenheit, um unterzutauchen. Sein eigener Bruder Douglas legt sich in dieser Zeit einen Bodyguard zu. Und das aus gutem Grund, wie sich später herausstellen wird. Während Douglas also sich und seine Familie schützt, sucht bald sogar Interpol nach Robert Durst. Ein Privatdetektiv weiß, dass dieser in der Vergangenheit häufiger falsche Identitäten benutzt hatte, was die Suche nach ihm natürlich erschwert. Sein Pseudonym, Dorothy Seiner, steht mittlerweile auf der Top-10-Liste des FBI. In Alabama hatte er sogar unter dem Namen Morris Black ein Auto angemietet. Kurz darauf wird der 58-jährige Robert Durst dann aber in einem Lebensmittelmarkt aufgegriffen, nachdem er ein Chicken Sandwich und eine Zeitung stehlen wollte. Das bedeutet, wir sind gerade wieder an dem Punkt, mit dem ich in die Folge eingestiegen bin. In seinem Mietwagen werden 2 geladene Waffen, Marihuana, 38.000 US-Dollar Bargeld und der Ausweis von Morris Black sichergestellt.
Und das finde ich immer noch so krass, dass er 38.000 Dollar in Bar dabei hatte und es trotzdem riskiert hat, aufgrund eines Mini-Diebstahls gefasst zu werden.
Ja, ich habe mir damals im Rahmen der Recherche ein Video angeschaut von einer Psychologin, die Robert Durst unter die Lupe genommen hat. Und sie hat halt gesagt, dass Robert Durst so aufgewachsen ist, dass er sich eigentlich immer alles erlauben konnte, was er wollte. Mhm. Und dass er und seine Familie einfach so mächtig waren, dass sie mit allem davon gekommen sind.
Ja.
Und dass er eben deswegen auch dachte, dass er damit auch davon kommen würde. Und dass er einfach davon ausging, dass er immer über allem steht und immer schlauer ist als alle anderen.
Ja, total krass einfach.
Voll. Von da an sitzt Robert Durst 2 Monate lang im Staatsgefängnis von Pennsylvania. Dann wird er den Behörden in Texas übergeben und muss sich nun wegen des Zerstückelungsmordes an seinem 71-jährigen Nachbarn vor Gericht verantworten. Als ein Reporter fragt, haben Sie vor 20 Jahren auch Kathy ermordet, tut sich rein gar nichts in Robert Dursts Gesicht. Also er schaut wirklich so emotionslos, er bewegt keinen einzigen Gesichtsmuskel und läuft weiter straight geradeaus, als wäre diese Frage nicht gestellt worden. Als Jeanine Pirro, Bezirksstaatsanwältin von New York, die gleiche Frage gestellt bekommt, hat sie was zu sagen. Sie sagt, auch im Fall des Verschwindens von Kathleen Durst in New York vor 20 Jahren wird mit Nachdruck und aktiv ermittelt. Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen mit uns kooperieren. Wir werden herausfinden, was mit Kathleen Durst geschehen ist. Rückblick in seine Kindheit und Jugend. Geboren am 12. April 1943 in New York City ist Robert der Älteste. Sein Bruder Douglas ist 2 Jahre jünger und dann hat er noch eine 4 Jahre jüngere Schwester und einen 7 Jahre jüngeren Bruder. Die Zeit mit seiner Mutter, so sagt er später, war immer eine sehr glückliche Zeit. Doch diese starb, als er erst 7 war. Und was dazu kommt, ist, dass sie einen ziemlich furchtbaren Tod starb und dass Robert Durst das Ganze eben auch miterleben musste, also dass er dabei zuschauen musste. Er kann sich noch daran erinnern, dass sein Vater Seymour ihn ans Fenster holte und sagte, komm mal her, guck mal, da ist Mama. Die beiden hätten daraufhin aus einem Fenster im Gang aufs Dach hinausgeschaut und da stand sie in ihrem Nachthemd. Robert winkte ihr noch kurz zu, konnte in dem Moment also gar nicht verarbeiten, was da geschieht und warum seine Mama im Nachthemd auf dem Dach steht. Und dann ging alles ganz schnell. Das Hausmädchen schrie auf einmal, sie ist vom Dach gesprungen. In den Medien heißt es später, sie wäre unter Medikamenteneinwirkung ausgerutscht und aus Versehen gefallen. Robert Durst sagt später aber in einem Interview, dass dem nicht so war und dass er das Ganze ganz anders in Erinnerung hat. Doch seine Version der Geschehnisse, die wird später nicht wirklich gehört und das Ganze wird einfach so ein bisschen abgetan als Unfall. Sein Vater versucht nicht, seinen furchtbaren Verlust etwas aufzufangen. Er war und ist nie für seine Kinder da, sondern kümmert sich schon immer nur um das Familiengeschäft. Also die Arbeit ging immer vor. Nach dem Tod seiner Mutter kämpft Robert mit psychischen Problemen und besucht eine Zeit lang sogar einen Psychologen deswegen, welcher ihm auch eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, zu welcher wir später nochmal kommen werden. Robert ist ein Alleingänger, das war er schon in der Schule, und hat nur einen kleinen, engen Kreis um sich herum. Diese trägt er in Form von Bildern immer mit sich. Darunter auch ein Bild von sich und seiner ersten Frau, Kathy McCormick. Als Kathy und Robert sich kennenlernen, ist sie gerade frisch nach New York gezogen. Sie ist eine kluge, charmante, junge Frau, die unglaublich warmherzig und sympathisch ist. Die Beziehung zwischen den beiden verläuft erst wie im Märchen, doch dann geht es rapide bergab. Auf die Frage, was er Kathys Mutter heute sagen würde, antwortet Robert, tut mir leid, wie ich sie behandelt habe. Ich bin mitschuld daran, dass sie weg ist. Kathys Mutter bekommt die gleiche Frage gestellt in einem Interview und beantwortet diese mit einem, was hast du mit ihr gemacht, Robert? Wo ist sie? Was hast du ihr angetan? Dann fügt sie hinzu, nur er weiß es. Im Herbst 1971 lernen sich Robert Durst und die zahnmedizinische Fachangestellte Kathleen McCormick kennen und er ist sofort hin und weg von ihr. Und mit sofort meine ich sofort. Bereits nach dem zweiten Date fragt er sie, ob sie mit ihm nach Vermont ziehen möchte und im Januar 1972 tut sie das dann auch. Robert und sie eröffnen dort gemeinsam einen Naturkostladen namens All Good Things und genießen ihr Leben fernab des Trubels. Das Paar ist sehr verliebt ineinander. Doch nicht nur ihr Altersunterschied von 10 Jahren verursacht Probleme, sondern auch, dass die beiden aus zwei völlig unterschiedlichen Welten kommen. Robert Durst kommt, wie wir mittlerweile gehört haben, aus einem reichen und sehr mächtigen Haushalt. Kathy kommt aus einem bescheidenen katholischen Haus. Ein Jahr später drängt Roberts Vater ihn, wieder nach New York zu ziehen, um in das Familienunternehmen einzusteigen. Und Roberts Vater, der übt da wohl so viel Druck aus, dass Robert sich gezwungen fühlt, wieder zurückzukommen, denn eigentlich hatten er und Kathy ja eine sehr gute Zeit in Vermont. Aber für Kathy ist das auch in Ordnung, denn sie beginnt dort dann ihr Medizinstudium an einer guten Uni in der Bronx, wo sie sich als Kinderärztin ausbilden lässt. Das tut sie vor allem, weil das schon immer ihr Traum war und weil sie auch unabhängig von ihrem Mann Robert Durst sein will. Denn ehrlicherweise müsste Kathy niemals arbeiten. Dadurch, dass Robert eben so gut aufgestellt ist finanziell, könnte er ohne Probleme für beide sorgen. Und das würde er auch anbieten. Also für Robert wäre das mehr als in Ordnung. Aber Kathy möchte einfach für sich selbst sorgen können im Fall der Fälle.
Kann ich sehr gut verstehen und finde ich auch sehr vernünftig.
Ja, sehe ich auch so. Am 12. April 1973, Roberts 30. Geburtstag, geben sich die beiden Verliebten das Jawort in Manhattan. Doch mit dem Umzug nach New York verändert sich Robert schlagartig. Kathy sagt, dass Seymour Durst, also sein Vater, immer das Schlimmste aus Robert herausgebracht hätte. Ihr Mann hätte sich nach und nach in einen völlig anderen Menschen verwandelt und irgendwann hätte er nichts mehr mit dem Mann zu tun gehabt, in den sie sich ursprünglich verliebt hatte. Er wäre von Tag zu Tag immer kühler geworden, immer kontrollierender und immer gewalttätiger. Einer Freundin vertraut sie eines Tages an, dass sie das Wochenende am Seehaus lieber ausfallen lassen würde. Als kleine Info nebenbei, Robert Durst und seine Frau, die haben auch ein Haus am See Und da gehen sie dann gerade am Wochenende öfter mal hin, einfach um dem Stadtleben und dem ganzen Trubel in New York zu entfliehen. An diesem Wochenende möchte Kathy aber nicht mit Robert mitkommen. Ihre Freundin schlägt ihr vor, dass sie doch einfach hier bleiben solle. Kathys Antwort darauf: Spinnst du? Dann bringt er mich um. Ein anderes Mal reist er Kathy bei einem Essen mit ihrer Familie an den Haaren nach oben und beendet den Abend damit. Kathy versichert ihrem Bruder daraufhin, es ist okay, Jim. Doch Jim äußert sich später dann auch nochmal dazu. Er spricht da in einem Interview über diese Situation und sagt auch, dass er sich da sehr, sehr hilflos gefühlt hat. Einfach, weil er schon wusste, dass das nicht okay ist. Aber er kann ja nicht wirklich irgendwas dazu sagen, wenn seine Schwester sagt, es ist in Ordnung.
Vor allem, ich finde es auch so krass, weil meistens versuchen solche Täter das ja eher vor der Familie geheim zu halten, würde ich mal sagen, dass die eher gewalttätig werden, wenn niemand anders dabei ist. Und wenn jemand dann bereit ist, schon vor deiner Familie gewalttätig zu werden, ist das ja schon eine heftige Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Gewalt in der Beziehung bereits seit einigen Jahren schon ging.
Ja.
Und dass es eben lange Zeit hinter verschlossenen Türen geschehen ist. Aber dass Robert dann irgendwann so sehr die Hemmung verloren hat, dass er das dann irgendwann auch vor ihrer Familie getan hat.
Ja, krass.
Und auch da passt das ja eigentlich wieder, was die Psychologin gesagt hat. Er kommt halt immer mit allem davon und er kommt immer mit allem durch.
Ja, und ich glaube wirklich, wenn du das von klein auf so nahe gebracht bekommst, dann wirst du zu so einem Erwachsenen. Wenn du wirklich denkst, ich kann alles machen, was ich will und Geld und Macht regelt irgendwie alles, dann ja schwierig.
Ja, total. Und in diesem Falle ist es ja nicht mal unbedingt Geld und Macht, aber trotzdem hat es für ihn wieder keine Konsequenzen. Solche Vorfälle sind also schon bald kein Einzelfall mehr. Das Herz bricht es ihrem Bruder, als er nach dem Verschwinden von Kathy ihr Tagebuch findet. Hier dokumentiert sie die jahrelange Gewalt, die Robert ihr antat. Er schlug und schubste sie, einmal schmiss er ihr eine volle Wasserflasche gegen den Kopf und in 1976 kommt es dann zum absoluten Höhepunkt. Denn er zwang sie zu einer Abtreibung. Sie wurde, muss man dazu sagen, ungewollt schwanger und er stellte sie daraufhin vor die Wahl. Entweder du lässt das Baby wegmachen oder ich lasse mich von dir scheiden. Kathy hat selbst geschrieben, dass das Ganze eben ungeplant war, aber Robert Durst unterstellte ihr, dass sie sich mit Absicht hätte schwängern lassen. Er hätte ihr von vornherein gesagt, dass er nie ein Kind haben möchte, aber Kathy hätte damit eben versucht, doch ihren Willen durchzubekommen. Kathy entscheidet sich damals für den Eingriff, doch danach gerät sie in eine Abwärtsspirale aus Trauer und Depressionen. Etwa zu dieser Zeit erfährt sie außerdem, dass ihr Mann eine Affäre hat. All diese Ereignisse führen zu einem unheilbaren Bruch zwischen dem Paar. Danach gibt es keine Liebe mehr in ihrer Beziehung. Anfang 1982 weist Kathy sich ins Krankenhaus ein, denn sie hat sehr schwerwiegende Verletzungen im Gesicht. Das ist das erste Mal, dass sie laut und deutlich ausspricht, dass sie ein Opfer von häuslicher Gewalt ist. Mittlerweile trinkt sie übermäßig und nimmt mutmaßlich auch Drogen, um mit dem ganzen Schmerz und der ganzen Gewalt irgendwie fertig zu werden. Als Robert Durst davon Wind bekommt, dass Kathy beginnt, sich abzunabeln und auch mit außenstehenden Personen über ihr Leid zu sprechen, lässt er ihre Kreditkarten sperren, meldet sie vom gemeinsamen Bankkonto ab und weigert sich, die Studiengebühren für das nächste Semester zu bezahlen. Zwei Tage später, am 31. Januar 1982, wird Kathy für immer verschwinden. Sie fährt spontan zu ihrer besten Freundin Gilberti nach Connecticut, denn dort geht eine Dinnerparty an diesem Abend. Kathy sagt, sie müsse einfach mal von ihrem Mann wegkommen und so verbringt sie den Nachmittag und den frühen Abend mit dem Versuch, nicht an ihn zu denken. Das ist aber nicht sonderlich leicht, da dieser immer wieder anruft, um sie zu überreden, dass sie endlich zurück zum gemeinsamen Seehaus fährt. Irgendwann gehorcht Kathy, obwohl sie kein gutes Gefühl dabei hat. Beim Gehen sagt sie zu ihrer besten Freundin, Gilberti, falls mir etwas zustößt, versprich mir, der Sache nachzugehen. Bobby macht mir Angst. Einer anderen Freundin sagte sie kurz zuvor, wenn mir irgendetwas passiert, lass den Bastard nicht damit davonkommen.
Und wir hatten das ja schon in ein paar Fällen, dass die Opfer irgendwie schon geahnt haben, dass etwas passiert. Und ich finde das so unheimlich, wenn du selbst den Gedanken hast, wenn mir irgendwas passiert, dann war es mein Mann. Also, dass du schon im Kopf hast, dass du ihm zutrauen würdest, dass er dir so etwas antut.
Ja, ganz furchtbar. Aber wahrscheinlich gehen sie dann trotzdem immer noch vom Guten aus, weil wenn sie denen das wirklich zutrauen würden, dann würden sie sich wahrscheinlich nicht mehr in die Situation bringen.
Ja.
Aber da war ihre Intuition dann halt eben doch richtig. Das nächste Mal, dass man von Kathy hört, ist angeblich am nächsten Morgen. Kathy meldet sich beim Dekan ihrer Uni telefonisch krank. Eine Verabredung einige Tage später mit Gilberti verpasst sie, ohne abzusagen. Und das passt so gar nicht zu Kathy. Und so beginnt Gilberti herumzutelefonieren. Und langsam wird ihr klar, dass bereits seit Tagen niemand mehr etwas von Kathy gehört hatte. Kurz darauf, aber nur durch Druck von Gilberti und Kathys Familie, meldet Robert seine Ehefrau, mit der er mittlerweile seit fast 9 Jahren verheiratet ist, als vermisst. Gemeinsam mit dem Officer geht Robert den Tag ihres Verschwindens durch. Er sagt, als Kathy abends zurück zum Seehaus kam, war sie nicht mehr ganz nüchtern. Ihm zufolge kam es zu einem Streit zwischen den beiden. Kathy wollte daraufhin dann zurück in das Stadtapartment. Robert hätte ihr die Autoschlüssel aber abgenommen und ihr gesagt, dass er sie in diesem Zustand nicht mehr fahren lassen würde. Letztendlich hätten sich die beiden dann vertragen, gemeinsam ein Sandwich gegessen und Kathy eine Flasche Wein gekippt. Dann hätte er sie doch noch zum Bahnhof gefahren und dort sei sie dann in den Zug Richtung New York gestiegen. Nachdem er gesehen hat, wie Kathy in den Zug gestiegen ist und wie dieser davongefahren ist, wäre er wieder heimgefahren, hätte beim Nachhausekommen dann zufällig seinen Nachbarn getroffen und mit ihm noch einen getrunken. Danach sei er mit dem gemeinsamen Hund gegangen und habe seine Frau gegen 11:15 von einem Münztelefon aus angerufen. Auch eine Woche nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von ihr. Aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades erlangen das Verschwinden und Robert Durst selbst viel Aufmerksamkeit in den Medien. Seine langjährige Freundin und mittlerweile Journalistin Susan Berman fungiert in dieser Zeit als seine inoffizielle Sprecherin. Sie gibt beispielsweise an, dass der Pförtner des Stadtapartments gesehen habe, wie Kathy am Sonntagabend das Gebäude betreten hätte. Und genau das bestätigt der Pförtner gegenüber der Polizei ebenfalls. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er die letzte Person war, die Kathy lebend gesehen hat. Aufgrund dieser Aussage geht die Polizei nun davon aus, dass Kathy durchgebrannt oder untergetaucht ist. Die Frage, die sich aber vor allem ihre Freunde und ihre Familie stellt, ist, ob sie das wirklich tun würde, so kurz vor ihrem Abschluss. Und das ist nicht das Einzige, was verdächtig und widersprüchlich wirkt. Ihre Habseligkeiten werden nur wenige Tage nach ihrem Verschwinden in der Müllpresse des Manhattan Apartments gefunden. Robert hatte alles von ihr entsorgt. Als würde er wissen, dass sie nicht wieder nach Hause kommen würde. Kathys Freundinnen, die irgendwann beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln, finden im Müll des Seehauses außerdem einen verdächtigen Zettel, der sich fast liest wie eine gruselige To-Do-Liste, geschrieben von Robert Durst. Müllhalde, Brücke, Graben, Boot, Schaufel, Auto oder Truck mieten. Robert heuert an dieser Stelle dann übrigens einen Anwalt und einen Privatermittler an und verweigert Befragungen und Lügendetektortests. Und das aus gutem Grund, denn Robert Durst hat bereits jetzt mehrfach gelogen. Es kommt zum Beispiel raus, dass Robert niemals auf einen Drink bei seinen Nachbarn war. Denn das Erste, was die Polizei natürlich macht, als sie diese Aussage von Robert Durst erhält, ist diese verifizieren und zu schauen, ob das auch wirklich so ist. Das heißt, für sie ist es ja ein leichtes, einfach bei den Nachbarn zu klingeln und zu fragen, war Robert Durst an diesem Abend auf einen Drink bei euch? Und die Nachbarn geben eben sofort an, dass dies niemals der Fall war. Das heißt, Robert Durst hat gelogen, hat aber nicht mal versucht, das mit den Nachbarn abzusprechen. Also er hat nicht mal versucht, sich irgendwie ein wirklich gutes oder wasserdichtes Alibi zu verschaffen, sondern hat wahrscheinlich auch hier wieder gedacht, dass er damit irgendwie davonkommen würde.
Ja, und vor allem haben wir auch oft vermutet, dass solche Täter auch glauben, dass die Polizei nie so weit denkt. Also auch bei Tim Bliefnik hatten wir gedacht, warum hat er die Beweise im Haus nicht vernichtet? Aber vermutlich auch, weil er dachte, okay, die werden gar nicht mich verdächtigen und im Haus suchen. Vermutlich hat Robert es auch gedacht, so ja, ich werde eh kein Verdächtiger sein und ich kann ihnen ja erzählen, was ich will, so ein bisschen.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, bei Robert Durst spielt da eben schon auch sein Name und sein Ansehen mit rein, dass er sich dachte, ich bin Robert Durst, niemand wird mich da ins Visier nehmen.
Ja.
Und ich glaube einfach auch, dass er gedacht hat, wenn er der Polizei das so wiedergeben würde, dass diese das glauben, ohne dem nachzugehen. Mhm.
Ganz genau.
Und obwohl das ja einige Unstimmigkeiten sind, bei denen man jetzt sagen würde, da beginnen die Alarmglocken zu schrillen und da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer graben, wird der Fall schon bald zu den Akten gelegt. Erst 2 Jahrzehnte später kommt wieder Bewegung in den Fall. Auslöser dafür ist eine Zeugenaussage in einem komplett anderen Fall. In diesem Fall wurde ein Mann festgenommen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, denn dieser Mann hatte sich wohl in der Öffentlichkeit entblößt vor verschiedenen Personen und deswegen wurde er dann auf die Wache gebracht und festgenommen und eben deswegen auch angeklagt. Und dieser Mann hat ein Ass im Ärmel, denn er hat Informationen über das Verschwinden von Kathy Durst. Über seinen Anwalt lässt er verlauten, dass er wüsste, dass Kathy Durst von ihrem Ehemann in ihrem Seehaus in South Salem ermordet worden sei. Dieses Seehaus, über das wir jetzt ja schon ein paar Mal gesprochen haben, das gehört mittlerweile nicht mehr den Dursts, sondern wurde verkauft. Was mich damals aber schon extrem schockiert hat, war, dass niemand das Seehaus oder das Grundstück bisher abgesucht hatte. Das wird an dieser Stelle dann aber nachgeholt. Bei der Durchsuchung des Hauses finden die Ermittler eine versteckte Nische. Später wird ein Teil einer Schlafzimmerwand eingerissen und der See, der wird ebenfalls abgetaucht. Doch hierbei finden sie nichts Relevantes. Doch auch wenn dieser Tipp eine Sackgasse war, wird der Fall dadurch neu aufgerollt. Das heißt, es ist trotzdem gut, dass es eben zu dieser neuen Information gekommen ist. Als Robert mitbekommt, dass der Fall seiner Ex-Frau wieder untersucht wird, macht er seiner Partnerin Deborah einen Antrag mit einem 75.000 US-Dollar teurem Ring und heiratet sie dann kurz darauf Hals über Kopf in seinem Bürogebäude. Und das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund, denn alle Personen, die vor 20 Jahren befragt wurden und die Robert jetzt nahestehen, werden nun von der Polizei kontaktiert und erneut befragt. Alle raten den Ermittlern, dass sie mit einer ganz bestimmten Person sprechen sollen. Mit Susan Berman, seine inoffizielle Sprecherin und beste Freundin vom College. Robert und sie lernten sich im ersten Semester des Colleges kennen und wurden schnell beste Freunde. Sie verbrachten von Anfang an unheimlich viel Zeit miteinander und teilten ein gemeinsames Schicksal, das die beiden zusammenschweißte. Sie hatten beide ihre Eltern bzw. einen Elternteil schon in jungen Jahren verloren. In der Zeit, nach der Kathy verschwand, stützte Susan Robert immer den Rücken und schützte ihn vor der Presse. Er war ihr Trauzeuge und sie seine Sprecherin. Die beiden haben also eine sehr besondere und sehr innige Freundschaft. Wenn jemand etwas über Kathys Verschwinden weiß, so die Vermutung, dann Susan Berman. Susan wächst in einer reichen Familie aus Las Vegas auf. Sie wird oftmals als die Mafia-Prinzessin bezeichnet, denn ihr Vater war ein Mitglied der Mafia. Später im Erwachsenenalter spricht und schreibt sie als Autorin über ihr Insiderwissen. Innerhalb der neuen Ermittlungen findet die Staatsanwaltschaft heraus, dass Kathy einen Scheidungsanwalt kontaktiert hatte, Robert die Scheidungsvereinbarung aber bereits abgelehnt hatte. Das bedeutet, dass er die Papiere schon bekommen hatte. Ihm war also durchaus bewusst, dass Kathy die Trennung wollte. Und die Scheidungspapiere, die hatte er 3 Tage vor ihrem Verschwinden abgelehnt.
Ah, das ist halt immer sehr verdächtig.
Das ist sehr, sehr auffällig vom Timing. Das Ganze geschah also auch 3 Tage vor ihrem gemeinsamen Trip in ihr Seehaus. Und deswegen, finde ich, kann man auch ein bisschen verstehen, warum Kathy keine Lust hatte, dort mit hinzukommen.
Ja.
Und warum sie auch kein gutes Gefühl hatte.
Mhm.
Zusätzlich finden die Ermittler heraus, dass einige Tage nach Kathys Verschwinden 3 Ehrgespräche bei der Durst Organization aus einer Gegend namens Ship Bottom in New Jersey eingegangen sind. Und zwar von einem Münztelefon aus einem Waschsalon. Nur 2 Personen haben an diesem Tag per Ehrgespräch bei der Durst Organization angerufen. Und an dieser Stelle haben wir während des Live-Auftritts immer darüber gesprochen, was ein Ehrgespräch ist. Und ganz viele Personen wussten das nicht, was dafür spricht, dass wir ein sehr junges Publikum haben.
Ja, voll. Und ich dachte eigentlich immer, dass das ein bisschen anders ist.
Ja, ich auch. Und ich fand es sehr witzig, weil irgendwer hat uns damals auch geschrieben, dass sie dachten, ein Ehrgespräch, also wie MacBook Air oder AirDrop. Und da war ich so, ach, dann ist man wirklich jung, wenn man das glaubt.
Ja.
Weil das ist wirklich einfach nur ein R-Gespräch.
Ja.
Und Laura, du hast uns immer erklärt, was das ist.
Ja.
Magst du das an der Stelle auch nochmal machen?
Ja, sehr gern. Also wenn ihr jemanden anrufen wollt und ihr habt gerade kein Geld, dann könnt ihr ein R-Gespräch führen. Also dann wird die Person, die ihr anruft, bevor ihr mit ihr sprechen könnt, gefragt, ob sie die Kosten für diesen Anruf übernehmen wollen.
Genau, also ihr wählt dann einfach die Nummer von der Person, die ihr anrufen möchtet und müsst da eine Vorwahl vorne dran setzen und dann wird das automatisch ein R-Gespräch, wenn die Person den Anruf eben annimmt.
Ja.
Eine Person, die per R-Gespräch anrief, war Robert Durst. Der andere sein Vater Seymour. Letzterer war an diesem Tag aber nachweislich nicht in Shipbottom unterwegs. Das heißt, es muss Robert Durst gewesen sein. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf die Gegend rund um Shipbottom. Dort gibt es viele ausgedehnte Grundstücke, viele Möglichkeiten, eine Leiche zu entsorgen. Tatsächlich, das habe ich in einer Dokumentation gesehen, nutzte das organisierte Verbrechen diese Gegend oftmals für genau solche Zwecke, also um eben Leichen loszuwerden. Hier kommt die Verbindung zu Susan Berman wieder ins Spiel, denn diese hatte natürlich beste Beziehungen zum organisierten Verbrechen und eben auch solche Kenntnisse. Die Ermittler kontaktieren Susan im Rahmen der neuen Ermittlungen, um mit ihr über Kathy und Robert Durst zu sprechen. Denn bisher hatte Susan sich da immer zurückgenommen. Das heißt, sie hat bisher nicht wirklich irgendwas an die Polizei preisgegeben. Aber weil Susan Berman ein sehr, sehr loyaler Mensch ist, weiht sie natürlich ihren Freund Robert darüber ein, dass die Polizei mit ihr sprechen möchte. Und das noch, bevor sie offiziell von der New Yorker Polizei befragt werden soll. Robert Durst sagt daraufhin auch zu ihr, dass das für ihn auf jeden Fall in Ordnung sei. Kurz darauf, an Heiligabend, bemerkt einer von Susans Nachbarn, dass ihre Hintertür sperrangelweit offen steht und dass aus diesem Grund ihre Hunde auf der Straße herumstreuen. Susan ist eigentlich ein sehr vorsichtiger und fast schon paranoider Mensch. Das heißt, ihre Türen sind demnach immer verschlossen. Der Nachbar ruft daraufhin die Polizei an und diese schicken eine Streife zu Susans Haus im Benedict Canyon Drive und kurz darauf stehen die Polizisten dann eben auch vor dieser offenstehenden Hintertür und betreten darüber das Haus. Im Inneren des Hauses finden sie dann die Leiche von Susan Berman. In Rückenlage auf dem Boden des Schlafzimmers. Susan Berman liegt in einer riesigen Blutlache und ist umgeben von blutigen Pfotenabdrücken. Sie weist eine Schussverletzung am Kopf auf, welche ihr von hinten und aus nächster Nähe zugefügt wurde. Das heißt, sie wurde eigentlich hingerichtet. Mit einer 9 mm, wie sich später herausstellt. Nichts deutet aber auf einen Einbruch oder auf einen missglückten Raubüberfall hin. Das heißt, keine der Türen wurde aufgebrochen, kein Fenster wurde eingeschlagen und es fehlt auch auf den ersten Blick nichts. Es sieht so aus, als hätte Susan Berman ihren Mörder gekannt und selbst hereingelassen. Ihr Tod macht nun erneut Schlagzeilen, auch in Verbindung zum Kathy Durst-Fall. Alter Fall, neue Entwicklungen. Zeugin getötet, die ein Rätsel aus dem Jahr 82 lösen sollte, heißt es bald schon in den Zeitungen. Der Zeitpunkt des Mordes ist natürlich äußerst verdächtig und wirft verständlicherweise Fragen auf. Relativ schnell wird davon ausgegangen, also da kommt auch die Presse relativ schnell drauf, dass Robert Durst eine Mitwisserin aus dem Weg geschafft hätte. Und an dieser Stelle spielen wir euch kurz ein, was Robert Durst selbst dazu zu sagen hat.
Haben Sie eine Theorie, was Susan Berman zugestoßen sein könnte?
Nein.
Ergibt es Ihrer Meinung nach Sinn, dass manche Sie verdächtigen?
Oh, natürlich. Sie war meine Sprecherin. Plötzlich ist sie tot, nachdem die Untersuchung gegen mich wieder aufgenommen wurde. Vielleicht habe ich sie ja zum Schweigen gebracht.
Doch schnell gehen die Ermittlungen abermals in eine andere Richtung. Für die Polizei scheint die naheliegendste Vermutung zu sein, dass Susan Opfer eines Mafiamordes wurde. Schließlich hatte sie mehrere Bücher über das organisierte Verbrechen geschrieben und gerade an einer Fernsehshow dazu gearbeitet, welche laut ihr ein heftiges Geheimnis lüften würde. Und auch die Art der Hinrichtung passt. Ein Schuss in den Hinterkopf. So tötet üblicherweise das Syndikat. Dann bekommt die Polizei aber einen Brief. Adressiert ist dieser an das Police Department Beverly Hills. Also falsch geschrieben Beverly mit L-E-Y. In dem Umschlag findet sich eine Notiz, in der Susans Adresse steht und das Wort Kadaver. Geschrieben ist das alles in Druckbuchstaben. Der Stempel der Post ist vom Tag, bevor Susan aufgefunden wurde, demnach also vermutlich vom Täter selbst. Und das lässt die Mafia für die Polizei sehr, sehr unwahrscheinlich wirken, denn diese würden ihre Leiche dort einfach liegen lassen und sich da keine Mühe machen. Auch das spricht also dafür, dass Susan und ihr Mörder sich kannten und dass dem Täter oder der Täterin auf eine ganz absurde Art und Weise schon irgendwie etwas an Susan lag. Die Ermittler schließen daraus nämlich, dass die Person, die den Brief geschrieben hat und die eben auch Susan getötet hat, dass die verhindern wollte, dass Susan bei den Temperaturen für längere Zeit im Haus liegt. Denn unter diesen Umständen wäre sie wahrscheinlich relativ schnell verwest und wahrscheinlich hätten sich dann da auch Mücken und Maden gebildet. Und das ist ja was, was schon ein ganz, ganz schlimmes Bild ist. Und wahrscheinlich war es so, dass der Täter oder die Täterin eben nicht wollten, dass Susan auf diese Art und Weise entstellt wird oder auf diese Art und Weise dann gefunden wird. Das ist also so ähnlich wie das Handeln von einem Täter oder einer Täterin, wenn sie jemanden umbringen und dann die Leiche mit einer Decke zudecken. Mhm. Das ist ja auch nochmal so eine Handlung, die eigentlich nur von Tätern oder Täterinnen gemacht wird, die Person kannten und sie nicht so unwürdig zurücklassen wollen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Also ich finde, das ist natürlich eine total absurde Denkweise, weil wenn dir eine Person wichtig ist, dann solltest du das in erster Linie ja gar nicht wollen, dass du die Person umbringst. Aber das ist halt einfach weiterführend so, dass du dich dann danach so fühlst, als müsstest du ihr zumindest diese letzte Ehre erweisen. Mhm. Ein weiteres Indiz findet sich auf Susans Festplatte. Eine Auflistung von Menschen, von denen Susan Geld geliehen hatte. Denn Susan war zwar als Autorin tätig, hatte aber seit einer Weile starke finanzielle Probleme und lag bereits seit Monaten im Rückstand mit ihrer Miete. Auch Robert Durst, ihr bester Freund, steht natürlich auf der Liste. Er hatte ihr zwei Schecks à 25.000 Dollar ausgestellt, einen mit einem handgeschriebenen Zettel, auf dem steht: "Susi, manchmal denke ich an die alten Zeiten. Viel Glück, Bobby." Ein Freund von Susan sagt dazu, Zitat: "Susan war tough. Sie hätte wohl keine Angst gehabt, jemanden nachdrücklich um etwas zu bitten. Ganz nach dem Motto, es würde uns doch beiden nutzen." Doch bereits kurz darauf, ihr könnt es euch denken, verlaufen auch diese Ermittlungen wieder im Sande. 2001 wird Robert dann wegen des angespülten Körpers seines Nachbarn in Galveston festgenommen. Wir befinden uns nun also wieder am Anfang, beim High-Profile-Prozess von Robert Durst, der wegen des Mordes an seinem Nachbarn Morris Black angeklagt ist. Robert Durst hat sich optisch verändert. Auf der Flucht hat er sich die Haare und die Augenbrauen abrasiert und trägt nun eine Brille. Und Robert Durst wird in einem Interview gefragt, ob er sich die Haare und die Augenbrauen absichtlich abrasiert hat. Und wir haben euch einen Ausschnitt aus diesem Interview mitgebracht, da könnt ihr euch die Antwort von Robert selbst anhören.
Ich war auf der Flucht und habe versucht, mich zu tarnen. Hat gut funktioniert.
Und die Augenbrauen?
Abrasiert.
Wieso?
Ich sah dann weniger aus wie ich. Man sieht komisch aus ohne Brauen und mit kahlem Kopf.
Sie haben das also absichtlich getan?
Klar. Rasieren Sie sich aus Versehen die Augenbrauen?
Und solche Antworten gibt Robert Durst im Rahmen dieses Interviews relativ häufig. Also er wirkt sehr oft zu Späßchen aufgesetzt und ist auch so ein bisschen sarkastisch, aber auch ein bisschen von oben herab. Und ja, das zieht sich auf jeden Fall wirklich durch das komplette Interview. Die Ermittlungen im Fall Kathy Durst und Susan Berman laufen weiter, doch hier fehlen weiterhin wichtige Beweismittel. Der Fall um Morris Black hingegen scheint am erfolgversprechendsten zu sein. Es gibt genügend Beweise. Es müsste eine klare Angelegenheit im Sinne der Anklage sein. Robert hat Morris Black umgebracht, zerstückelt und wie Müll entsorgt. Dick Dick Guerin führt das Team der Verteidigung an. Und an dieser Stelle kurzer Side-Fact, denn wir haben ja auf dem Here Now auch einen Fall behandelt, den wir zusammen gemacht haben. Und da war der Strafverteidiger aus dem Fall ebenfalls Dick Dick Guerin. Mhm. Dick Dick Guerin ist ein relativ bekannter und sehr erfolgreicher Strafverteidiger und ich würde mal sagen, er ist definitiv mit allen Wassern gewaschen. Er verließ, dass sein Mandant auf nicht schuldig plädiert. Der Staatsanwalt hingegen möchte beweisen, dass Robert Durst Morris Black vorsätzlich ermordet hat. Während des Prozesses zeigt er dann eben auch Tatortfotos und Bilder von Blacks verstümmelten Körper, einfach um zu verdeutlichen, wie grausam dieser Mord war. Auch Douglas, Roberts Bruder, wird in den Zeugenstand gerufen. Die Feindseligkeit zwischen den beiden ist mittlerweile so groß, dass Douglas Durst erneut einen Bodyguard engagiert, um sich vor Robert zu schützen. Das heißt, vor Gericht und auch ansonsten hat er 24/7 einen Leibwächter mit bei sich, einfach weil er so große Angst vor dem hat, was sein Bruder ihm antun könnte.
Kann ich verstehen.
Robert Durst kann das nicht verstehen. Er nennt seinen Bruder dafür nämlich einen Feigling.
Also dieser Mann ist ohne Worte.
Wirklich so. Sein Verteidigungsteam versucht, eine andere Seite des Millionärs aufzuzeigen. Bob hat Gefühle, sagt sein Anwalt. Das ist seine erste Freundin, sagt er, während er ein Bild von Robert Durst und Kathy hochhält. Dieses Bild trug er bei der Verhaftung bei sich. Auf diesem Hochzeitsfoto sieht man ihn und Kathy. Auch das hatte er bei sich. Auch ein Bild von sich selbst als kleiner Junge hatte er bei sich. Außerdem diagnostiziert ein Psychologe bei Robert Durst das Asperger-Syndrom. Emotionen seien schwierig für ihn, bestimmte Gefühle empfindet er nur gedämpft. Dann tritt Robert Durst selbst in den Zeugenstand. Er muss sich der Frage stellen, warum er bereits vor dem Mord an Black, als Dorothy Sinah auf der Flucht war. Er bringt an, dass er erfahren hätte, dass die Presse das Verschwinden von Kathy wieder thematisieren würde. Er gibt außerdem an, dass offensichtlich seine Person das Problem war, weswegen er einfach nicht mehr Robert Durst sein wollte. Deswegen hätte er sich Damenbekleidung und eine Perücke gekauft und sich abgesetzt. Er sagt weiter, Jeanine Pierrot, die Bezirksstaatsanwältin von New York, wollte mit den neuen Ermittlungen ihrer Karriere einfach nur einen Schub geben. Sein Verteidigungsteam unterstreicht das mit einem, hätte Pierrot die Klappe gehalten, wäre das alles nicht passiert. Die Geschworenen finden, das ergibt Sinn. Sie glauben, Pierrot hätte es auf Robert Durst abgesehen und er hätte dem Druck einfach nicht standgehalten. Sie beginnen relativ schnell mit Robert Durst zu sympathisieren und lachen auch über seine kleinen Witze, die er auch vor Gericht genauso wie in dem Interview eben von sich gibt. Über Morris Black hingegen weiß man nicht viel. Er war ein Eigenbrötler mit grimmigem Gesichtsausdruck, der von allen Seiten als streitsüchtig und aggressiv beschrieben wird. Roberts Anwalt bezeichnet ihn als einen bissigen Terrier. Und das ist eben Teil der sogenannten Das-war-vorhersehbar-Strategie. Morris Black wird als in jeder Hinsicht bösartig, gewalttätig und verrückt dargestellt, was eine Schilderung einer Auseinandersetzung zwischen Robert Durst und Morris Black im September 2000 verdeutlichen soll. Robert sagt vor Gericht aus, Zitat, wir saßen in meiner Wohnung und Morris zeigte mir einen Räumungsbescheid. Er war sehr aufgebracht. Ich war auf der Toilette, dann hörte ich plötzlich einen Schuss. Morris stand einfach nur da und ich habe ihm gesagt, leg die Waffe weg, hast du geschossen? Morris Black hätte daraufhin einfach nur in die Küche gedeutet und gesagt, er hätte auf den Räumungsbescheid geschossen. Daraufhin hätte Robert Durst ihn rausgeschmissen und ihm deutlich gesagt, dass er sich nie wieder bei ihm blicken lassen solle. Anderthalb Wochen später kommt Robert dann nach Hause. Und an dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass das, was ich euch jetzt erzähle, eben nur Roberts Version der Geschehnisse ist. Wir kennen ja nur seine Seite.
Ja.
Er schildert sein Nachhausekommen wie folgt. Ich habe die Wohnungstüre geöffnet und mein Fernseher war angeschaltet. Morris saß bei mir am Tisch und er war sauer auf mich. Er schleuderte daraufhin einen Stuhl in meine Richtung. Black hätte sich, laut Roberts Angaben, die Waffe aus seinem Ofen geschnappt. Also Robert Durst hatte immer eine Waffe bei sich im Ofen gelagert für den Fall der Fälle. Und daraufhin hätte Morris Black ihn mit einem hasserfüllten Blick angesehen und wäre mit der Pistole in der Hand auf Robert Durst zugegangen. In Texas kann man in solch einer Situation nach eigenem Ermessen handeln. Robert griff nach eigener Aussage nach der Waffe. Sie hätten gerangelt, dann wären sie hingefallen und es hätte sich plötzlich ein Schuss gelöst, der Morris Black mitten im Gesicht getroffen hätte. Panik hätte sich daraufhin in Robert breit gemacht, denn er war sich sicher, dass ihm das niemals jemand glauben würde. Seine einzige Option war, die Leiche verschwinden zu lassen, also zog er los und besorgte eben die Bogensäge, Müllsäcke, die Plan und eine Axt aus Blacks Wohnung. Dann hätte er sich eine Flasche Jackie gegönnt und Black in seiner Küche zerteilt. Gegen diese Version sprechen jedoch multiple blaue Flecken am Rücken des Opfers und auch die unversehrte Räumungsklage spricht gegen Roberts Erzählungen. Denn ich habe ja ganz am Anfang erzählt, dass die Polizei eben die Mülltonnen von dem Haus der beiden durchsucht hatten und dass sie dabei doch die Räumungsklage mit dem Namen Morris Black darauf gefunden hätten.
Ja.
Und das war ja die, auf die er angeblich geschossen hat. Diese ist aber komplett unversehrt, was ja schon zeigt, dass zumindest in diesem Punkt gelogen wurde.
Ja.
Und das wirft natürlich auch kein gutes Licht auf die anderen Aussagen von Robert Durst, weil wie man ja auch so schön sagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Ja.
Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Robert diese Geschichte erfunden hätte, um eine Kugel zu erklären, welche in seiner Küchenwand steckte. Diese wäre dort gelandet, weil Robert geschossen hätte, dabei aber sein eigentliches Ziel, Morris Black, verfehlt hatte. Daraufhin hätte Robert ihn niedergeschlagen, daher die blauen Flecken, und dann exekutiert und entsorgt. Nachdem er die Leiche entsorgt hatte, ging er am frühen Morgen noch vor Eintreffen der Polizei zum Ablageort zurück und dort hätte er dann festgestellt, dass die Säcke nicht gesunken sind. Den Kopf hätte Robert Durst dann vermutlich mitgenommen, weswegen dieser beim Fund ja auch fehlte. Der Kopf war das wichtigste Beweisstück für die Rekonstruktion des Tathergangs, denn die Wunde hätte Aufschluss darüber geben können, ob Roberts Schilderungen so stimmen können oder eben nicht. Doch warum sollte Robert seinen Nachbarn töten? Hierzu gibt es unterschiedliche Theorien. Zum einen könnte man vermuten, dass Morris Black Roberts wahre Identität herausgefunden hätte und ihn damit erpresst hätte. Denn wie bereits erwähnt, war Robert Durst ja sehr wohlhabend. Das heißt, wenn man einen Mann wie Robert Durst erpresst, kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall was zu holen ist.
Ja.
Und dadurch, dass Robert eben auch sehr bekannt war, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Morris Black ihn erkannt haben könnte.
Und nur nochmal, ob ich das jetzt richtig verstanden und eingeordnet habe. Robert Durst war Dorothy seiner, als er gerade auf der Flucht war, richtig?
Ja, genau. Also er ist ja, nachdem das Ganze mit Kathy wieder hochgeholt wurde, abgetaucht.
Ja.
Hat sich abgesetzt. Und in dieser Zeit ist er eben in diesem Haus untergekommen. Mhm. Das ja eigentlich auch völlig unter seinem normalen Standard war.
Ja.
Und hat sich da abgesetzt und ist dort dann eben als Dorothy Siner aufgetreten. Teilweise ist er ja aber auch unverkleidet rausgegangen.
Ja.
Und war dann angeblich Dorothys Schwager. Mhm. Das heißt, Morris Black hat ihn auch ohne Verkleidung gesehen. Und sobald das der Fall war, hat Robert Durst sich auch ohne Verkleidung immer mit ihm getroffen. Also wenn sich die beiden getroffen haben, die haben oft beieinander gechillt. Also es war öfter mal so, dass Robert bei ihm war oder Morris bei Robert zu Hause und dass sie eben Bier miteinander getrunken haben oder einfach gequatscht haben. Und während die das gemacht haben, war Robert nie verkleidet, sondern immer er selbst. Das heißt, es kann schon sein, dass Morris Black ihn erkannt hat und sich irgendwann dachte, da ist was zu holen.
Ja.
Weil Morris Black hatte jetzt nicht allzu viel Geld. Wie bereits erwähnt, war diese ganze Unterkunft, in der sie gelebt haben, schon sehr runtergekommen.
Ja.
Also das war wirklich nichts, was besonders teuer war. Das war nichts besonders Nobles. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Morris Black da irgendwie so ein bisschen Geld hätte gebrauchen können.
Ja, dass er dann vielleicht gesagt hat, ja, entweder du gibst mir so und so viel Geld oder ich verpetz dich bei der Polizei.
Ja. Und das wäre ja das allerletzte, was Robert gewollt hätte.
Ja.
Und deswegen sah er dann vielleicht keinen Ausweg und musste den Mitwisser entsorgen.
Ja.
Aber es gibt auch eine andere Verbindung zwischen Morris Black und Robert Durst. Eine Privatdetektivin hatte eine weit zurückreichende Verbindung zwischen den beiden ausgraben können, denn Black und sein Bruder Harry besaßen in den 80ern ein Bauunternehmen in New York. Und dieses Bauunternehmen von Morris Black und seinem Bruder, das wurde von der Durst Organization finanziert, insbesondere von Robert Durst. Und als Harry damals dann erfuhr, dass Morris, also sein Bruder, getötet wurde, war er ziemlich besorgt, denn er hatte Angst, dass er der Nächste sein könnte. Auf die Frage, warum er Angst hatte, dass er der Nächste sein könnte, sagte er, dass er ein sehr dunkles Geheimnis kennen würde. Harrys Frau glaubt, dass Morris Black und sein Bruder etwas über Kathys Verschwinden wussten. Also, dass sie damals mitbekommen hätten, was mit Kathy geschehen ist. Und dass das ja vielleicht auch das war, womit Robert Durst erpresst wurde. Oder was Robert Durst irgendwie mitbekommen hat und ihn deswegen eben loswerden wollte. Weil die Tat aber nicht rekonstruiert werden kann, aufgrund des fehlenden Kopfes unter anderem, kann die Verteidigung auf Notwehr plädieren und es gibt keinen einzigen Beweis, der das ausschließen würde. Das heißt, mit allem, was man an Beweisen und Indizien hat, könnte es auch sein, dass das Ganze wirklich so gelaufen ist, wie Robert das geschildert hat, dass er nach der Waffe gegriffen hätte, die beiden hätten gerangelt, wären hingefallen und es hätte sich ein Schuss gelöst. Diese Version der Geschehnisse, die kann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. 6 Wochen nach Prozessbeginn und nach 5 Beratungstagen kommen die Geschworenen dann mit einem Urteil zurück. Sie befinden den Angeklagten Robert Durst für nicht schuldig im Sinne der Anklage. er wird freigesprochen. Ende 2004 bekennt er sich dann aber trotzdem in zwei Fällen von Kautionsflucht und in einem Fall von Beweismanipulation schuldig. Beweismanipulation, weil er eben den Kopf von Maurice Black verschwinden lassen hat. Er bekommt dafür 5 Jahre, aber die bereits abgesessene Zeit, die wird ihm angerechnet. Das heißt, er muss nur noch 2 Jahre im Gefängnis verbringen. Robert Durst kommt dann aber recht schnell auf Bewährung und verbringt diese restlichen 2 Jahre überwiegend zu Hause mit elektronischer Fußfessel. Dann macht er jedoch einen nicht genehmigten Ausflug zu dem Haus, in dem er Maurice Black getötet hatte. Und zu einem nahegelegenen Einkaufszentrum. Und das war ein großer Fehler, denn dort trifft er Richterin Susan Criss aus Galveston, die den Vorsitz in seinem Prozess geführt hatte. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen, weswegen er noch einmal für 3 Monate einsitzen muss. In einem Fernsehinterview schildert die Richterin später, wie Robert sich dafür vermutlich bei ihr bedankte. Sie erzählt, wie sie eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und wie sie dann auf ihrer Veranda vor ihrer Haustür einen abgetrennten Katzenkopf vorfand. Ein sauber abgetrennter Katzenkopf, drapiert mit den abgetrennten Vorderbeinen. Und das erinnert sie sofort an Robert und an seine Vergangenheit, in der er scheinbar Tiere tötete. Denn Robert Durst hatte mehrere Hunde, alle hießen Igor und alle von ihnen verschwanden oder starben unter mysteriösen Umständen. Er selbst hat eine Erklärung für den Tod, der laut ihm 3 Hunde. Sein Bruder sagt aber, es wären 7 Hunde gewesen. Und eines Tages gibt Robert Durst selbst einen Hinweis darauf, was Schreckliches mit ihm geschehen ist. Denn in einem Gespräch aus dem Gefängnis mit seiner aktuellen Frau Deborah sagte er einmal, er hätte darüber nachgedacht, seinen Bruder zu Igoren. Deborah stoppt ihn daraufhin vom Weitersprechen, als würde sie genau wissen, was mit dem Wort Igoren gemeint ist.
Boah, und das finde ich immer noch so heftig einfach.
Ich finde das auch total abartig. 4 Jahre später, auf einem roten Teppich in Hollywood. Die Premiere von All Beauty Must Die mit Ryan Gosling und Kirsten Dunst in der Hauptrolle wird gefeiert. In dem Spielfilm geht es um einen Mann, der seine Frau, seine beste Freundin und seinen Nachbarn ermordet haben soll und mehrere seiner Hunde. Kurz nach der Premiere klingelt dann das Telefon beim Regisseur des Films Andrew Jarecki. Am Apparat ist Robert Durst, denn der Film basiert auf seinem Leben. Er drückt seine Zustimmung aus, das heißt, er fand den Film wirklich gut. Lediglich der Part mit den getöteten Hunden, den mochte er nicht. Den Part mit den 3 getöteten Menschen, den fand er in Ordnung. Die beiden unterhalten sich und entscheiden 2014 unter Leitung von Jarecki eine dokumentarische Miniserie über Roberts Leben zu drehen. Und das ist eben genau die Miniserie bzw. die Dokumentation, die ich für meine Recherche geschaut habe. Der Titel dieser Dokumentation lautet Der Unglücksbringer, die Leben und Tode von Robert Durst.
Finde ich so einen passenden Titel.
Definitiv. Währenddessen laufen die Ermittlungen zum Kathy Durst und Susan Berman Fall weiter im Hintergrund. Und es gibt einen ersten Durchbruch. Denn Robert hatte ja in den 80er Jahren einen Privatermittler engagiert, welcher ihm bei der Suche nach seiner Frau Kathy helfen sollte. Alle Ermittlungsansätze und Gespräche, die dieser Privatermittler sammelte und führte, unterliegen ja eigentlich der Schweigepflicht. Doch an diese Sammlung kommen die Ermittler nun ran. Einer der Berichte trägt den Titel Widersprüchliche Erinnerungen zentraler Personen. Dieser Bericht zeigt auf, wie Robert die Geschichte bezüglich des Orts, von dem aus er Kathy an dem Abend ihres Verschwindens angerufen hat, für den Privatermittler mehrfach anpasste. Im ersten Interview sagte er, er hätte sie von zu Hause angerufen. Im zweiten heißt es dann, er hätte von einem Restaurant aus angerufen und in der 3. und finalen Version hieß es, er hätte Kathy von einem Münztelefon während des Gassigehens angerufen. Später gibt er zu, dass er sie gar nicht angerufen habe. Das nächste Münztelefon ist ohnehin mehrere Kilometer weit entfernt und die Nacht, in der Kathy verschwand, war regnerisch und kalt. Auch bezüglich des Pförtners findet sich etwas Interessantes in den Unterlagen des Privatermittlers. Bei der Polizei versicherte der Pförtner ja, er habe Kathy an diesem Sonntag in das Gebäude gehen sehen. Dem Privatermittler hingegen sagte er, er habe Mrs. Durst zu keiner Zeit gesehen. Auch im Fall von Susan Berman zieht sich die Schlinge um Roberts Hals immer enger. Robert war zu ihrem Todeszeitpunkt nachweislich in Kalifornien. Das zeigen 2 Flugtickets und ein Fahrtenbuch eines Taxifahrers. Nach der Landung schaltete Robert Durst sein Handy aus, doch 2 Anrufe mit einer Telefonkarte beweisen, dass er Richtung Los Angeles, also Richtung Susan, fuhr. Mindestens 2 Zeugen sagen außerdem, dass sie ihn über die Feiertage erwartet hätte und dass sie sich unheimlich auf ihn gefreut hätte. Nach dem Mord an seiner Freundin Susan hätte Robert noch genug Zeit gehabt, um von L.A. zurück nach San Francisco zu fahren und am gleichen Abend den Spätflug zu nehmen. Während der Produktion von Der Unglücksbringer entdeckt Susan Bermans Stiefsohn außerdem einen von Robert Durst geschriebenen Brief. Dieser enthält den gleichen Beverly-Schreibfehler wie der Kadaverbrief. Beverly mit L-E-Y. Dazu ist die Handschrift nahezu identisch. Die Polizei wunderte sich außerdem von Anfang an über das Wort Kadaver. Wahrscheinlich würde man normalerweise eher den Begriff Leiche wählen. Sie gehen deswegen davon aus, dass der oder die Täterin aus dem medizinischen Bereich kommen würde oder jemanden kennen würde, der aus diesem Bereich kommt. Kathy Durst, wissen wir ja, hat Medizin studiert und lernte während des Medizinstudiums an einem Kadaver. Ihre Freundin sagt später aus, dass sie den Kadavern keinen Namen gab, aus Respekt davor, dass das ja mal ein lebender Mensch war. Und deswegen hätte Kathy die Kadaver auch immer bei diesem Wort genannt. Also sie hätte sie immer Kadaver genannt. Auch vor Robert. Jarecki konfrontiert Robert mit diesem Beweisstück in einem 2. Interview und das ist dessen Reaktion.
Jetzt kommt natürlich die berüchtigte Kadavernachricht ins Spiel. Können Sie mir Beverly Hills vorlesen?
Beverly Hills Police, 1527 Benedict Canyon Kadaver. Der gleiche Rechtschreibfehler.
Beverly ist also jeweils falsch geschrieben.
Gleicher Rechtschreibfehler.
Was sagt Ihnen das?
Die Schrift sieht ähnlich aus. Und es ist derselbe Fehler. Ich sehe also die Schlüsse, die die Polizei ziehen würde. Oder der Schriftexperte. Beides wurde von derselben Person geschrieben.
Dann zeigt Andrew Jarecki ihm den Kadaverzettel und Robert muss nach langer Überlegung zugeben, dass er nicht mal selbst unterscheiden kann, welches Beverly er geschrieben hat. Daraufhin wirkt Robert ziemlich aufgewühlt und beendet das Interview recht abrupt und möchte noch einmal auf die Toilette gehen, bevor er geht. Was er nicht weiß, sein Ansteckmikrofon nimmt weiter auf. Und Robert spricht gern mit sich selbst. Er betritt die Toilette und sagt:
There it is, you're caught. Right, of course. But you can't imagine. What's in the house? Oh, I want this. Insist. He was right. I was wrong.
Unter anderem habt ihr in dem Ausschnitt gerade gehört, wie Robert sagt, das war's, sie haben dich. Er hatte recht, ich hatte Unrecht. Und dann fragt er sich selbst, was habe ich bloß getan? Und antwortet mit einem, sie alle umgebracht, natürlich.
Boah, und das finde ich immer noch so, so krass.
Das ist einfach so ein absoluter Gänsehautmoment.
Ja, total.
Ein Tag vor Ausstrahlung der letzten Folge, welche mit dem eben gehörten Toilettenmaterial endet, wird Robert Durst wegen des Mordes an seiner Freundin Susan Berman festgenommen. Andrew Jarecki hatte den zweiten Brief und das Audiomaterial an die Staatsanwaltschaft von Los Angeles weitergeleitet. Die neuen Informationen, die haben dann dazu geführt, dass Robert Durst wegen des Mordes ersten Grades an Susan Berman angeklagt werden kann. Am 14. März 2015 wird Robert in einem Hotel in einem anderen Staat verhaftet. Neben einer 9mm, die mit 4 scharfen Kugeln und einer verbrauchten Patronenhülse geladen war, stellte die Polizei Marihuana, seine Geburtsurkunde und Reisepass, Landkarten von Kuba, eine fleischfarbene Latexmaske, ein neues Handy und über 40.000 US-Dollar in bar sicher. Es wird vermutet, dass Robert nach der Ausstrahlung der Dokumentation nach Kuba fliehen wollte, da hier kein Auslieferungsabkommen besteht. Der Prozess beginnt mit Verzug am 4. März 2020. Das ist also ein ganz schön langer Verzug, denn angeklagt wurde er wegen des Mordes von Susan Berman 2015. Doch auch im Jahr 2020 sollte es dann nicht zum Prozess kommen. Dieser wird nämlich mehrfach wegen der Covid-19-Pandemie verschoben und auch aufgrund von Roberts schlechtem Gesundheitszustand. Staatsanwalt John Lewin glaubt, dass Robert Durst seinen Gesundheitszustand aber nur vortäuscht, um einen Fehlprozess zu erzwingen. Denn Robert Durst hat ja schon einige Male mit seiner Frau telefoniert, während er in Haft war. Und scheinbar war ihm nie bewusst, dass diese Gespräche aufgezeichnet werden. Denn auch hier gibt es ein Gespräch, in welchem er sagt, dass er beabsichtigen würde, Demenz vorzutäuschen oder eben einen Fehlprozess aufgrund von Covid-19 zu beantragen. Doch Ärzte stellen fest, dass er sehr wohl in der Lage ist, am Prozess teilzunehmen. Er erscheint fortan in seinem Rollstuhl, in Gefängnisuniform, mit Katheterbeutel und zugedeckt mit einer großen Decke vor Gericht. Als die Zeugenaussagen fortgesetzt werden, ist auch sein Bruder Douglas als Zeuge der Anklage geladen. Er wird über seine Beziehung zu seinem Bruder befragt und antwortet, er würde mich gerne umbringen. Ich habe für heute einen Sicherheitsdienst engagiert. Ich habe Angst, weil mein Bruder gedroht hat, mich zu töten. Und ich habe Angst, dass er die Mittel dazu haben könnte. Die Staatsanwaltschaft schließt ihren Fall gegen Robert Durst ab, nachdem sie 11 Wochen lang Beweise vorgelegt hatten, hauptsächlich Zeugen aus Susans Freundes- und Bekanntenkreis, die alle miteinander aussagten, Susan habe mehr über Kathys Verschwinden gewusst. Einige bestätigen, dass es Susan war, die damals im Namen von Kathy beim Dekan angerufen hätte, um sich krank zu melden. Am wichtigsten ist aber vermutlich die Aussage von Dursts langjährigem Freund Nick Chavin, der angibt, Robert Durst habe ihm gegenüber gesagt, ich musste es tun, es war sie oder ich hatte keine andere Wahl. Auch der Fall von Kathy wird nun als Mord eingestuft und neu untersucht. Mittlerweile wurde diese im Jahr 2017 übrigens für tot erklärt, Robert hatte sich aber vorher schon von ihr scheiden lassen. Die Verteidigung eröffnet ihren Fall mit einer ausführlichen Aussage einer Expertin für falsche Erinnerungen, die die Jahrzehnte zurückliegenden Erinnerungen der Zeugen der Anklage in Frage stellt. Obwohl es für einen Mordfall höchst ungewöhnlich ist, tritt Robert Durst auch in diesem Prozess wieder selbst in den Zeugenstand. Und das geschlagene 14 Tage lang. Und der Staatsanwalt Lewin nimmt ihn extrem in die Mangel. Schließlich treibt der Staatsanwalt ihn so weit in die Enge, dass Robert Durst zugibt, dass er im Morris Black-Prozess unter Eid gelogen hat und dass er im aktuellen Prozess auch bereits 5-mal im Zeugenstand gelogen hätte. Er wird beispielsweise gefragt, ob er Susan getötet hat und antwortet mit einem Nein. Beantwortet die Frage, ob er lügen würde, wenn er es getan hätte, aber mit einem Ja. Auch hätte er gelogen, als es um den Kadaverzettel ging. Er hat ihn geschrieben. Allerdings hätte er Susan nur gefunden und nicht getötet. Er wäre damals zu ihrem Haus gefahren. An der Tür hätte ein Zettel gehangen, auf dem stand, Bobby, ich mache einen Spaziergang, bin in einer Stunde zurück. Susie. Robert wäre daraufhin mit einem Schlüssel in ihr Haus gegangen, denn er hatte einen Schlüssel für ihr Haus. So gut waren die beiden also befreundet und hätte dann dort warten wollen. Plötzlich hätte es draußen dann aber gehupt und er wäre dann durch die Hintertür raus und hätte geschaut, wer da gehupt hat, doch da wäre niemand gewesen. Nachdem er sich wieder umdrehte, hätte er gesehen, dass die Haustür nun aber offen stand und er war sich sicher, dass er diese zugezogen hat. Außerdem wäre Susies Zettel nun ebenfalls weg gewesen. Daraufhin wäre Robert Durst wieder reingegangen und hätte sich umgeschaut, weil ihm die ganze Situation komisch vorkam. Dabei hätte er Susan dann im Schlafzimmer entdeckt. Sie lag auf dem Rücken, sagt er, ihre Haare in einer Flüssigkeit. Doch auch hier verplappert Robert Durst sich immer wieder, denn vor Gericht wird er dann eben von Lewin genau zu dieser Auffindesituation befragt und sagt, er hätte ihr die Hand vors Gesicht gehalten, einfach um zu checken, ob sie noch atmen würde. Dann sagt er, sie war bereits kalt, ihr Atem war kalt. Der Staatsanwalt fragt ihn daraufhin, was meinen Sie mit ihr Atem war kalt? Ich dachte, sie war bereits tot. Oder etwa nicht. Darauf hat Robert keine wirkliche Antwort mehr, also er eiert da so ein bisschen rum und stottert vor sich hin, kann dazu aber nicht wirklich etwas sagen. Und Lewin kostet diese Situation auch ziemlich aus, also er zieht diese Situation schon ziemlich in die Länge. Nach 3 Tagen der Beratung, am 17. September 2021, kommen die Geschworenen mit einem Urteil zurück. Robert Durst wird wegen des Mordes ersten Grades an Susan Berman schuldig gesprochen. Und einen Monat später wird dann das Strafmaß verkündet. Es lautet lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Nach der Verurteilung wegen Mordes legt Robert Dursts Anwaltsteam sofort Berufung ein. Kurz darauf wird er dann aber auch wegen des Mordes an seiner ersten Ehefrau Kathy angeklagt. Und solche Prozesse sind natürlich immer ein bisschen schwieriger. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, dass ein Prozess ohne Leiche nicht so oft zustande kommt. Aber wenn er zustande kommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Person verurteilt wird, dass sie dann doch relativ hoch ist.
Ja.
Das heißt, im Fall von Kathy müssen sie ja eigentlich auch relativ viele Beweise oder Indizien gesammelt haben, damit es überhaupt zur Anklage kommt.
Ja, ja.
Und warum das Ganze jetzt alles relativ schnell geht, ist, weil Robert gesundheitlich wirklich nicht fit ist und die Staatsanwaltschaft eben Angst hat, dass er ihn sonst vorher wegstirbt. Doch genau so kommt es dann auch. Robert Durst stirbt am 10. Januar 2022 eines natürlichen Todes im Gefängnis. Damit sitzt er gerade einmal 4 Monate seiner Susan Berman Strafe ab und steht niemals wegen des Mordes an Kathy Durst vor Gericht.
Also ich muss ja schon sagen, ich finde es immer noch heftig, wie lange er einfach mit allem davongekommen ist.
Total.
Das hat ihn ja wahrscheinlich auch sehr darin bestätigt, dass er mit allem davonkommt.
Total.
Und das über einen so langen Zeitraum, obwohl er sich teilweise so auffällig verhalten hat, finde ich einfach total krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, richtig.
Ja, und teilweise eben auch mit so gravierenden Taten oder Handlungen. Also wenn er immer mal wieder damit davon gekommen wäre, dass er einen Chicken Sandwich geklaut hätte, dann wäre das eine andere Sache. Mhm. Aber dass er in dem Prozess, in dem Mordfall von Maurice Black freigesprochen wurde. Ja. Das hat ihn ja so unheimlich bestätigt und er hat sich danach wahrscheinlich so unheimlich sicher gefühlt, dass ihm niemals etwas geschehen könnte. Das finde ich schon auch sehr, sehr erschreckend. Und ich glaube auch, dass solche Personen mit am gefährlichsten sind, wenn das halt wirklich Leute sind, die denken, sie können sich alles erlauben.
Und stell dir mal vor, er hätte es auch wirklich geschafft, sich nach Kuba abzusetzen, dann wäre es ja nie zu einer Anklage oder Verurteilung gekommen.
Ja, aber das habe ich damals während der Live-Tour ja schon im Nachgespräch gesagt. Also natürlich kam es offiziell zu einer Verurteilung von Robert Durst im Fall von Susan Berman. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese im Nachhinein aufgehoben wird, die ist relativ hoch. Weil ich habe ja vorhin erzählt, dass Robert Durst eben Berufung eingelegt hat. Aber Robert Durst starb dann eben, während sein Berufungsverfahren noch am Laufen war. Und da wird das oftmals so gehandhabt, dass die Person dann eben freigesprochen wird. Also, dass die Verurteilung dann im Nachhinein aufgehoben wird.
Und wenn das passiert, dann wäre er ja wirklich selbst im Tod mit all seinen Verbrechen davongekommen.
Er wäre dann letztendlich für keinen einzigen Mord, den er begangen hat, verurteilt worden. Weder für Maurice Black, noch für seine Frau Kathy Durst, noch für Susan Berman. Also natürlich weiß man schon, dass er das im Fall Susan Berman war. Er wurde dafür verurteilt. Das heißt, das Ganze wäre nur rein formell. Aber trotzdem ist er auf dem Papier dann wegen keinem der Morde schuldig gesprochen.
Und das ist vermutlich dann ein richtiger Schlag ins Gesicht für die Hinterbliebenen. Weil ich habe das auch, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, nie verstanden, warum jemand in den USA zum Beispiel 3-mal lebenslänglich verurteilt wird. Aber mittlerweile kann ich das sehr gut verstehen, weil wenn jemand 3 Menschen tötet, finde ich es schon richtig, dass er auch 3-mal eine lebenslängliche Strafe erhält. Einfach, dass jedes Opfer berücksichtigt wird. Weil ich glaube, es ist schon wichtig für die Hinterbliebenen, dass ja man wirklich für jede Tat einzeln bestraft wird.
Ja, und nicht so eine Gesamtverurteilung bekommt. Der stellvertretende Staatsanwalt, der die Anklage im Berman-Fall führte, der sagt aber trotzdem nochmal ganz deutlich in der Pressekonferenz, dass sich das Ganze nur um eine reine Formalität handeln würde. Er sagt, Bob Durst wurde von einer Jury verurteilt, die zu dem Schluss kam, dass er für den Tod von 3 Menschen verantwortlich ist. Sein Tod ändert nichts an den Ereignissen. Bob Durst ist ein Mörder und er ist als Mörder gestorben. Ganz gleich, wie es um seine Rechtsstellung bestellt ist.
Finde ich richtig gut, dass er das nochmal so betont.
Ja, finde ich auch. Also ich meine, letztendlich kann man natürlich ihm nicht nachweisen, ob er im Fall Maurice Black und im Fall Kathy Durst auch schuldig ist. Deswegen ist es rein rechtlich natürlich nicht richtig, das so zu sagen. Aber ich glaube, dass fast jeder einfach davon ausgeht, dass es eben so ist. Ja. Also ich bin da auch überzeugt von, weil der ja einiges für spricht, weil er sich da ja oftmals in Lügen verstrickt hat. Ja. Und man sieht ja, dass er imstande ist, einen Menschen zu töten. Im Fall von Susan Berman wurde das ja nachgewiesen.
Ja.
Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er da bei Kathy und bei Maurice Black zurückgeschreckt wäre.
Und wie wir wissen, ist es ja auch ein sehr schlechtes Zeichen, wenn jemand bereit ist, Tiere zu quälen.
Ja, das ist ja so ein frühes Anzeichen für eine Person, die später mal zum Serientäter wird. Ja. Und im Fall von Robert Durst würde ich sagen, dass es dazu auf jeden Fall gekommen ist.
Ja, glaube ich auch vor allem diese Aussage auf der Toilette. Was habe ich getan? Sie alle umgebracht, natürlich. Ja. Sie alle klingt auf jeden Fall nach mehr als einer Person.
Definitiv. Also ich bin davon auch ganz fest überzeugt. So fest, wie es kaum in einem Fall vorher schon mal war.
Und ich fand das so krass, weil als wir auf Tour waren, haben wir auch schon voll auf die Mikros angelegt bekommen, bevor wir auf die Bühne sind, natürlich. Und hatten die dann auch in der Pause an. Und ich war dann auch immer, hört man uns jetzt schon? Weil wir dann teilweise eben auch noch mal kurz auf die Toilette sind. Ich meine, klar, wir hätten jetzt, hoffe ich mal, keinen Mord gestanden, oder Sarah? Ja, okay, gut. Aber da dachte ich auch, hoffentlich hört man da jetzt nichts. Und auch, weil ich vorher so aufgeregt war und da halt so ein bisschen hektisch irgendwas noch erzählt habe. Und dann waren alle so, nee, wir schalten euch erst ein, wenn ihr auf die Bühne geht. Ich war so, puh, okay, gut.
Ja. Hast du mich gerade ernsthaft gefragt, ob ich einen Mord gestehen würde?
Ja, ich kann ja nicht für dich sagen, du hättest in dem Moment keinen Mord gestanden. Ich weiß ja nicht, ob du einen begangen hast.
Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Ob ich den dort gestanden hätte und ob ich einen begangen hätte, sind 2 unterschiedliche Dinge.
Ah, okay.
Aber ich kann beides verneinen.
Okay, gut.
Also wenn ich einen begangen hätte, dann hätte ich das niemals auf der Toilette zu mir selbst gesagt.
Vor allem, nachdem du diesen Fall recherchiert hast.
Ja, also das wäre ja wirklich selten dämlich. Also das wäre wirklich die absolute Krönung. Ich mache mich die ganze Zeit während der Live-Tour über Robert Durst lustig, dass der da ein Selbstgespräch führt auf der Toilette und deswegen letztendlich verknackt wird.
Ja.
Und dann würde ich das selbst machen. Das wäre die Krönung gewesen.
Ich hätte gerne die Schlagzeile gelesen.
Ja, echt so.
Also ich muss auch wieder sagen, ich finde den Fall aber total krass. Ich fand, der war auch perfekt für die Tour und ich bin froh, dass wir den jetzt auch im Podcast erzählen, dass den jeder hören kann.
Ja, voll, ich auch.
Und ich bin richtig gespannt auf eure Gedanken dazu. Also gerade von den Leuten, die nicht auf der Tour waren, wo wir noch kein Feedback bekommen haben, da bin ich wahnsinnig gespannt.
Ja, ich auch total. Ich muss auch ehrlich sagen, also das war einer der Fälle, die mich mit am meisten bisher gefesselt haben.
Ja.
Ich war da sowohl bei der Recherche als auch beim immer wieder Erzählen so arg drin in der Materie und ich fand den Fall so, so heftig, dass ich ja auch gemeint habe in der Story damals, dass ich den unbedingt im Podcast erzählen möchte und ich bin echt froh, dass der jetzt mit in unserem Portfolio ist, weil der Fall einfach gehört werden muss. Ich finde den Fall so, so krass.
Ja, ich auch.
Und ich bin echt froh, dass wir den jetzt endlich mal aufgenommen haben.
Und wenn wir dann Fotos dazu auf Instagram posten, bin ich mal gespannt, was ihr sagt, weil Sarah hat zu mir gesagt, und ich finde das sehr passend, dass Robert Durst gerade gegen Ende, als er älter war, schon eine starke Ähnlichkeit zu Jigsaw hat.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch nach wie vor.
Ja, same.
Und ich habe damals auf der Tour auch schon gesagt, beide haben ja eine ähnliche kriminelle Energie in sich.
Ja.
Und das sehe ich noch immer so. Also ich finde, der sah so aus. Ich finde, das hat das Ganze noch mal unheimlicher gemacht. Und ich finde, der hätte gerade noch gefehlt, dass er da mit einem Dreirad reingefahren kommt und fragt, willst du ein Spiel spielen?
Ja, ja.
Das wäre so die Krönung gewesen. Mhm. Das hätte aber wie die Faust aufs Auge gepasst.
Ja, absolut. Sehe ich auch so.
Und ich würde sagen, wir entlassen euch heute auf gar keinen Fall ohne Gänsehaut-to-go-Moment. Wahrscheinlich trotzdem mit einigen offenen Fragen und wahrscheinlich auch trotzdem mit einigen Gedanken zum Fall. Aber Laura hat uns heute wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht, der es auch in sich hat.
Yes. Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Daniela. Und sie schreibt: Hallo Laura, hallo Sarah. Ich bin ein großer Fan von eurem Podcast, den ich derzeit bei der Arbeit so gut wie täglich höre. Auch ich habe einen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Meine erste Wohnung, die ich mit 18 Jahren bezogen habe, lag an einem See und im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es war Winter und es schneite heftig in einer Nacht im Dezember. Ich hatte alle Rollläden heruntergelassen, bis auf ein paar Lichtfugen. Einfach um meine kleine Wohnung vor der Kälte zu schützen und damit nicht etwaige Spaziergänger hereinschauen konnten. Trotz allem fühlte ich mich etwas unwohl an diesem Abend und hatte das Gefühl einer Präsenz. Was genau, hätte ich nicht sagen können. Ich bin dann irgendwann ins Bett und eingeschlafen. Am nächsten Morgen habe ich die Rollläden hochgezogen und sah direkt vor meiner ebenerdigen Terrassentür Spuren im Schnee.
Nee.
Schrittspuren.
Nein.
Jemand muss im Dunkeln bis an den Rollladen geschlichen sein und mich beobachtet haben.
Nein, 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 nein.
Ich habe meine Freunde und die Familie gefragt, ob jemand bei mir war in der Nacht. Aber es war niemand, den ich kenne. Ich bin dann richtig rasch ausgezogen. Es war so unheimlich, dass ich mich in der Wohnung nicht mehr wohl fühlte.
Aber Hammerreaktion.
Ich wollte gerade sagen.
Weil wir haben das ja ganz oft, dass die Leute da noch Jahrzehnte dort leben.
Ja.
So, die haben gefühlt 3 Geister gesehen, wurden 2-mal aus dem Bett gezogen. Und was weiß ich was, was da alles passiert ist. Und ich meine so, naja, also...
Halt
ich wohne
hier
halt schon gern.
Ja.
So, ich bleib da. Also finde ich gut auf jeden Fall, Daniela, dass du da direkt gehandelt hast und ausgezogen bist.
Ja, richtig.
Würde ich wahrscheinlich genauso machen.
Und ich musste da an eine Situation denken, die wir mal bei uns im Haus hatten. Das ist schon echt lange her. Und meine Schwester hatte auch das Zimmer im Erdgeschoss.
Mhm.
Und dann hat mein Stiefpapa damals seinen Schlüssel vergessen nach seiner Weihnachtsfeier.
Ja.
Und hat dann nachts an ihren Rollladen geklopft und ihren Namen gerufen.
Boah.
Und meine Schwester, ich weiß nicht mehr, ob sie Angst hatte oder ob sie das so in ihren Schlaf eingebaut hat, aber sie hat auf jeden Fall nicht die Tür aufgemacht.
Ja.
Und meinte am nächsten Tag so, boah, da haben irgendwelche Besoffenen an meinen Rollladen geklopft und meinen Namen gerufen. Und meine Mama war so, boah, bleib still, sag nix. Weil dann konnte ihm halt niemand die Tür aufmachen.
Ja, ne? Ja. Ja, gut. Ja, sehr unheimlich auf jeden Fall. Ich muss aber auch generell sagen, also, ich wohne ja im 5. Stock.
Ja.
Und ich fühle mich damit auch schon sehr, sehr wohl. Mhm. Also ich wohne gerne so weit oben.
Ja.
Ich mache das dann ja auch manchmal, dass ich einfach meine Fenster nachts auflasse und mich da einfach trotzdem sicher fühle, weil ich genau weiß, 5. Stock Altbau,
ja,
würde halt niemand hochkommen.
Ja, und ich kann auch verstehen, dass man nicht ebenerdig wohnen möchte,
ja,
weil als ich in meine letzte Wohnung gezogen bin, hatte ich quasi noch die Wahl, ob ich quasi eine untere Wohnung haben möchte mit kleinem Garten oder eine höhere Wohnung. Und ich habe auch gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall allein unten wohnen.
Ja, verstehe ich.
Egal, ob da ein Garten dabei ist, ich möchte lieber eine höhere Wohnung haben.
Ja, also ich fühle mich damit schon irgendwie auch wohler.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du den Moment mit uns geteilt hast.
Danke dir.
Und bevor wir uns jetzt standardmäßig verabschieden, nächste Woche ist wieder ein Spooky Sunday an der Reihe. Und da seid ihr jetzt gefragt, schickt mir gerne, am liebsten bei Spotify, in die Bewertungen Vorschläge, die ihr gerne hören möchtet. Wir haben zwar schon ein paar gesammelt, aber ich möchte mich noch ein bisschen umschauen, bevor ich mich festlege, was ich da behandle. Also schickt uns da gerne eure Vorschläge rüber. Und bei Spotify ist das halt super, weil ich da immer wieder reinschauen kann. Und Instagram-Nachrichten, da schreiben wir so viel mit euch, dass da Themen auch teilweise dann untergehen können, wenn wir die mal beantwortet haben, die Nachrichten.
Und wenn ihr schon mal auf Spotify seid, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns da immer sehr, 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 sehr arg drüber.
Ja.
Und wenn man schon mal da ist, geht es innerhalb von 2 Sekunden.
Yes.
Und das wäre sehr schön.
Und damit unterstützt ihr uns nämlich sehr, sehr viel.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Mit irgendeiner tickt, die nicht weiß, wie er tickt. Das ist so ein scheiß TikTok-Trend.
Kennst du auch der Dachdecker, das Lied auf TikTok?
Mhm.
Das ist so ein ganz schnelles Lied und voller Ohrwurm.
Kenn ich nicht. Muss ich
der
mal
Dachdecker ja. deckt das Dach doch nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Und dann geht es so weiter.
Nein, das Nachbardach. Geil.
Nein.
Ich schwöre.
Ihre Tochter ruft an, wollen Sie mit Ihrer Tochter sprechen?
Junge, nein. Nein. Ich habe voll oft bei meiner Oma per R-Gespräch angerufen.
Echt?
Richtig oft.
Ich weiß gar nicht, ob ich das selbst je gemacht habe, tatsächlich. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ey, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich hatte ja einen Handyvertrag, die arme Oma, ey.
Oder ich dachte so, ich spare mein Geld.
Ja, keine Ahnung, wo der Spirit hingekommen ist, weil jetzt habe ich den nicht mehr. Ja, ist doch so. Du hast den auch nicht.
Ich habe den auch nicht.
Wir haben den beide
nicht. Ich bin aber jetzt schon ein bisschen besser geworden.
Ja.
Gibt es dieses, wie geht denn das, Freddy Krügerli?
1, 2... Freddy kommt vorbei. 3, 4, verriegel die Tür.
Okay.
5, 6. Jetzt wirst du verhext, glaube ich, tatsächlich.
Ja.
7, 8, es ist Mitternacht. Da hat niemand die Tür verriegelt, da hat jemand die Tür eingetreten gerade. Hast du es gehört?
Ja. Können wir bitte mal im Herbst so einen Horrorfilmabend machen?
Ja.
Weißt du, ich habe so einen Pulli.
Mhm.
Da ist Freddy drauf, Jason. Und Pennywise von S. Den ziehe ich dann an.
Okay, das machen wir.
Ich habe auch noch ein weißes High-T-Shirt, das kannst du ja dann anziehen.
Ja. Mal gucken.
Mal schauen. Die Euphorie ist groß.
Ich kann es kaum abwarten.
Sogar, ich muss auch jedes Mal, wenn du das bei der Tour den Satz gesagt hast, war ich immer da.
Ey.
Ich musste so schmunzeln.
Ja, das kann man an der Stelle ja mal in die Outtakes packen.
Ja.
Ich habe meinen Fall, bevor wir auf Tour gegangen sind, einmal aufgenommen, dass ich mir den Fall quasi als eigene Podcast-Folge immer mal wieder anhören kann, um den so ein bisschen zu verinnerlichen. Was ich nach wie vor sagen muss, das war echt eine gute Idee, das hat nämlich echt viel gebracht.
Das war ein guter Tipp, like, ich habe mir das jeden Tag angehört.
Ja, ich habe das auch so gemacht. Und während ich aber aufgenommen habe einmal, um mir das halt einzusprechen, habe ich angefangen mit dem Satz oder habe ich dann irgendwann den Satz eben auch gesagt, er hätte auf den Räumungsbescheid geschossen eigentlich. Und ich habe aber, während ich gesprochen habe, gesagt, er hätte auf den Räumungsbescheid geschissen. Und ich saß halt alleine in meiner Wohnung und war so, nee, nein, einfach nein, einfach nein. Ja, das ist die Backstory da hinten dran.
Ja.
Und deswegen mussten Laura und ich an der Stelle halt auch immer schmunzeln während dem Live-Auftritten.
Vor allem dann, es war ja gerade gar keine witzige Szene. Und dann saß ich da immer so auf der Bühne so.
Ja, ich musste mich auch immer so zusammenreißen. Ja, naja.
Ich finde es geil, dass du gerade die ganze Zeit, während du das sagst, so eine Pistole mit den Fingern. So Sarah saß gerade die ganze Zeit da und hat so mit so den Daumen so nach oben und den Zeigefinger so gerade aus und hat weiter gesprochen, so ganz so lässig. Ich habe
so die ganze Zeit auf dich gezeigt.
Ja, ich bin so heil. Und auch so, don't do it.
Oh ja, ich rede so viel mit meinen Händen.
Ja, das ist krass.
Ja, das ist heftig.
Schon, weil wir dann teilweise ja. noch mal kurz auf die Tür, weil wir dann teilweise noch mal kurz auf die Toilette sind.
Was war? Oh, Tito. Ja. Ich wusste kurz gerade, was du sagen wolltest, bis du dann noch mal gesagt hast, auf die Toilette sind. Ja?
Weil wir dann teilweise noch mal kurz auf die Toilette.
Der ist wie eine kurze Hotpants irgendwie gesehen. Eine
kurze knackige.
So hast du das gerade gesagt. Wirklich so.
Ich bin dann noch meine Trucker. Hoodie, Hood.
Was?
Zeit für Feierabend.
Der Abend, wie das duftet, prächtig, deftig.
Kräftig.
Ich glaube prächtig.
Ich glaube kräftig.
Ist okay. Wird sich gut. Pommesche aus dem Ofen raus. Naturgewürz. Und das schmeckt man auch.
Doch, war super.
Ich würde niemals Pommesche essen.
Tschüssi.